Ja, ein sehr gelungener Einstieg. Vielen Dank an die Technik auch. In das Unternehmen Trigema, in das Werk von Herrn Wolfgang Grupp. Und zwei Dinge, die hier nicht erwähnt wurden. Sicherlich wichtige Stationen, wie ich meine. Er war auf der Jesuitenschule in St. Blasien. Vielleicht sagt er nachher noch was dazu. Und zum anderen hat er hier ganz in der Nähe studiert. Hier in Köln. Also auch dazu werden wir, denke ich, noch was erfahren von ihm. Ja, wir freuen uns, dass wir ihn hier haben. Und er ist eine bekannte Figur, auch zum Teil auch eine Reizfigur für viele. Und wenn man mal liest, so was so die Überschriften sind, heißt das, Wirtschaft braucht Anstand. Der König von Burladingen. Eine Fernsehserie, die hier erst kürzlich lief. Andere nennen ihn auch den Hexer von der Schwäbischen Alb. Also ein breites Spektrum an Meinungen, an Perspektiven. Das Schöne ist, wir haben ihn hier und können uns eine eigene Meinung bilden. Und sind insofern nicht auf Talkshows und Sekundärinformationen angewiesen. Ich freue mich ganz besonders, Herrn Wolfgang Grupp hier nach oben zu bitten und hier gleich für einen Vortrag uns zu unterhalten. Bitte schön, Herr Grupp. Ja. Also. Vielen Dank, Herr Grupp. Sie sind heute von der Schwäbischen Alb hier angekommen?
Ja.
Ja, also ein weiter Weg. Wie war es so?
Kein Problem, wir sind ja gewohnt, wir klagen nicht und die Infrastruktur ist sicher nicht schlecht und ab und zu gibt es ein paar Staus, je mehr wir Richtung Rheinland kommen, aber das ist kein Problem, wir sind das gewohnt und wenn es ganz schwierig ist, dann fliegen wir, sodass wir die Staus überfliegen, aber heute sind wir gefahren, weil wir heute Nacht wieder zurückkommen, wir haben gute 3,5 Stunden gebraucht und werden das auch wieder zurücklegen. Morgen früh bin ich wieder im Büro.
Es gibt auch noch einen wichtigen Punkt, den man erwähnen sollte. Also mir ist es nicht bekannt, dass es noch ein anderes Unternehmen in Deutschland gibt, das seinen Mitarbeitern eine Garantie gibt, dass die Söhne, die Töchter dieser Familien auch eine Arbeitsplatzgarantie haben. Ist das richtig?
Das ist richtig, aber ich bitte, das werde ich nachher noch sagen, das hat mit sozial nichts zu tun. Das ist Egoismus, das erkläre ich Ihnen aber nachher, wenn Sie hören, ja, ich bin nicht so sozial, wie man das immer meint. Ich sage immer, ein Unternehmer kann nur sozial sein, wenn er Gewinne macht und deshalb muss alles positiv laufen, dann kann man auch sozial sein, aber vom Verschenken alleine wird nichts laufen und das werde ich Ihnen nachher ein bisschen erklären.
Ja, vielen Dank, also wie er leibt und lebt. Eine Bitte noch, denken Sie an die Handys, bitte auf leise schalten. Der Vortrag geht bis 7:30, das heißt eine gute Stunde. Und wir haben dann Zeit, eine halbe Stunde zu diskutieren. Hier, Sie können dann Ihre Frage stellen und in einen lebendigen Austausch nochmal bis 20 Uhr mit dem Herrn Grupp gehen. Der Titel des Vortrags heißt Verantwortung und Leistung der Unternehmer. Gepaart mit erfolgreichen Marketing- und Vertriebsstrategien sind Voraussetzungen für den Standort Deutschland. Also hier ein Plädoyer für den Standort Deutschland. Vielen Dank, Herr Kupp. Bitte schön. Das ist Ihr Platz.
Ja, sehr geehrter Herr Zils, sehr geehrter Herr Jung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bin ja ein bisschen beschämt, wenn ich jetzt sehe, dass wie viel Reklame man schon für mich gemacht hat und was ich nun alles beweisen muss, was hier gezeigt ist. Sie wissen, Papier, sagt man normal, ist geduldig. Hier haben wir einen Imagefilm, den alle Besucher, die nach Burladingen kommen und die letzte Produktion vom Garn bis zum Fertigprodukt mal sehen wollen. Die kriegen diesen Film vorgeführt. Ich bin etwas überrascht, dass der hier jetzt Ihnen angetan wurde, dass Sie 18 Minuten diesen Film anschauen mussten. Und ich war ja da wesentlich jünger, als da ich geschildert wurde. In der Zwischenzeit gehöre ich längst zu den Pensionären, obwohl ich noch meine Firma führe. Und ich sage immer, das ist aber alles mein eigenes Verschulden. Ich war lange Junggeselle, meiner hat sich niemand erbarmt. Und ich konnte dann erst mit 46 heiraten. Aber ich habe immer gesagt, egal wie alt ich bin, meine Frau soll Anfang 20 sein. Das war sie dann auch. Und deshalb sind meine Kinder etwas jünger. Und sie sind jetzt noch, mein Sohn wird in Kürze 20 und meine Tochter 21. Und deshalb ist es selbstverständlich, wer so lange Junggeselle sein will, der muss halt später ein bisschen länger arbeiten. Aber gut, ich freue mich, dass Sie mich heute Abend hier eingeladen haben. Ich bin ein bisschen überrascht gewesen, denn was soll ich aus der notleidenden Textilindustrie hier in diesem elitären, in dieser elitären Gegend, wo doch die Wirtschaft nur so blüht, und wenn ich so herumgeschaut habe und gehört habe, welche Branchen hier zu Hause sind, dann ist mir klar geworden, dass die Veranstalter heute natürlich mich bewusst eingeladen haben, um Ihnen, diesen erfolgreichen Unternehmern, auch mal einen Gegensatz zu bieten, nämlich die notleidendste Branche, damit Sie wissen, in welcher glücklichen Branche Sie sind. Und deshalb bin ich also gerne hierher gekommen, um Ihnen aus meiner notleidenden Branche zu berichten und zu sagen, dass man auch noch in der Not ein paar Früchte ernten kann. Und damit wissen Sie, wie glücklich Sie sich zu schätzen haben, in dieser Branche nicht sein zu müssen. Ich habe also das Thema, das Sie mir vorgegeben haben, nämlich Verantwortung und Leistung der Unternehmer, sind die Voraussetzungen für einen positiven Standort, gerne angenommen, weil ich Ihnen an meiner Firma Trigema zeigen möchte, dass der Standort Deutschland besser ist als sein Ruf, wenn vor allem wir Unternehmer unsere Pflicht erfüllen. Und so ist es für mich als heimischer Unternehmer eine erste Pflicht und selbstverständlich, auch in einer angeblich globalisierten Welt, zuerst meine Aufgabe in meinem Heimatland zu erfüllen, bevor ich meine, das Glück in der Ferne suchen zu müssen. Wenn also heute öfters über den Standort Deutschland diskutiert wird, dann ist das in Wirklichkeit, glaube ich, nicht eine Diskussion um den Standort Deutschland, sondern es ist eine Diskussion, nicht selten, um die Unternehmer oder Manager am Standort Deutschland. Viele haben nämlich das Vertrauen in unsere soziale Marktwirtschaft verloren, nicht wegen des angeblich schlechten Standortes, sondern wegen dem Verhalten mancher Unternehmer und Manager. Wenn Sie so zurückdenken, dann war Gier und Größenwahn vor einigen Monaten oder ein, zwei Jahren nicht selten die Überschrift, wenn die Machenschaften verantwortungsloser Manager und Unternehmer beschrieben wurden. Millionen wurden auf der einen Seite von ihnen verdient und nicht selten haben sie dann ihre Verluste und Steuerzahler überlassen. Und alles war, Basis für alles, war der Größenwahn und die Gier nach mehr. Denken wir an die KfW mit ihrer IKB, an Lehman Brothers, Hypo Real Estate, oder auch der bayerische Staat mit seiner Gier nach der Austria Bank Hypo Alpe Adria, ob Quelle mit dem ehemals vornehmen Bankhaus Oppenheim, ob in meiner Branche die Firma Schießer, ob Schaeffler, Merkle, Porsche, alle sind sie dem Größenwahn und der Gier nach mehr verfallen und haben anschließend ihre Millionen oder Milliarden Verluste mit Selbstverständlichkeit dem Staat oder dem Steuerzahler überlassen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Globalisierung heißt nicht, Arbeitsplätze ins Ausland verlagern. Globalisierung heißt für uns alle eine Riesenchance. Wenn ich noch dran denke, als der Osten noch nicht mit dem Westen zusammengeschlossen war, dann waren für mich es sehr schwierig. Ich hatte eben den Westen als Markt. Aber und nach Ostdeutschland Ware zu liefern, war ganz schwierig. Da brauchte man spezielle Genehmigungen. Und nur wenn die dort was ganz Bestimmtes wollten. Und so ähnlich ging es, wenn ich nach Russland hätte Waren liefern wollen, dann wäre das nicht gegangen, weil zu Chruschtschows Zeiten waren die Grenzen blockiert und nach China wahrscheinlich auch. Aber Globalisierung heißt heute, dass wenn ich als Unternehmer es schaffe, mein Produkt so interessant zu machen, dass auch der Russe oder der Chinese daran interessiert ist, und das ist in einem hochen Land meine Aufgabe, dass er interessiert ist, etwas zu bekommen, was er in seinem eigenen Markt nicht bekommt, dann habe ich in dieser globalisierten Welt problemlos die Chance, dieses Produkt zu exportieren in die ganze Welt. Und das ist eine Markterweiterung und ist, heißt nicht, dass ich jetzt verdiente Mitarbeiter deshalb auf die Straße setzen muss, weil ich meine, ich müsste in China oder in einem Billiglohnland Arbeitsplätze schaffen. Und deshalb ist Globalisierung für uns eine Riesenchance. Und wenn wir konstant von Wachstum sprechen, dann verstehe ich als Wachstum nicht unbedingt, dass die Stückzahl wachsen muss. In einer bedarfsgedeckten Wirtschaft, wo jeder alles hat und wo man sich gegenseitig die Aufträge abnehmen möchte, ist Wachstum in der Stückzahl für mich nicht zu machen. Ich behalte meine Stückzahlen, aber ich wachse im Produkt. Und deshalb sehe ich Wachstum, dass unsere Produkte wachsen. Und wenn das die Automobilindustrie in Deutschland, vor allem in unserem Baden-Württemberg, ein Daimler-Benz oder Mercedes-Benz, sich richtig überlegt hätte und sich nicht ein Herr Reuter um Technologiekonzern und anschließend Schrempf um Chrysler und was da alles war, gekümmert hätte, dann wäre es selbstverständlich gewesen, dass heute bereits das erste Hybridauto nicht von Toyota kommt, sondern von Mercedes-Benz. Und wenn ich daran denke, dass Toyota 1,2 Millionen Hybridautos ausgeliefert haben wird, wenn in Deutschland nicht von Daimler-Benz, sondern von VW der erste Hybrid vom Band läuft, dann ist das ein trauriges Zeichen und heißt für mich Versagen der verantwortlichen Unternehmer, die in einem Hochlohnland und in dieser Stellung, die unsere Großväter uns hier übergeben haben, von diesem entsprechenden Wirtschaftsland Deutschland, dass wir eine Vorreiterrolle spielten, wenn die dann nur im Größenwahn auf Masse und alles gesetzt haben und alles aufkaufen und versäumt haben, dass sie im Prinzip unter Wachstum die Wertigkeit des Produktes sehen, dass das Produkt wächst. Und das ist ganz wichtig und deshalb wäre es angebracht, dass wir das erste Elektroauto selbstverständlich von Mercedes-Benz damals bekommen oder den Hybrid. Aber hier haben viele Unternehmer im Prinzip sind nicht ihrer Aufgabe gerecht geworden. Und so ist es auch, wenn ich hier ein bisschen erwähnen darf, dass ich sage, die Verantwortung, vor allem unserer Vorbildunternehmer, müsste ein bisschen wieder ins Rampenlicht gerückt werden. Aber wenn ich mit Entsetzen feststellen musste, Anfang des Jahres, dass selbst unser Arbeitgeberpräsident sich nicht scheut, nachdem er im vergangenen Jahr mit Selbstverständlichkeit vom Staat seine Kurzarbeit finanziert bekam, damit er im Aufschwung die Arbeitsplätze hat und im Aufschwung die Arbeitsplätze wieder aktiv eingesetzt werden können zu 100%. Und dann mit Selbstverständlichkeit diese Kurzarbeit sich finanzieren ließ und dann Anfang des Jahres 150 Arbeitsplätze in Stuttgart bei den Allgäuer Werken auflösen ließ und entlassen hat. Dann hat das für einen Arbeitgeberpräsidenten, ist das in meinen Augen natürlich nicht die Verantwortung, die ich von ihm als Vorbild für uns Unternehmer erwarte. Und wenn mir ein bekannter Insolvenzverwalter, Herr Volker Grub, der zum Beispiel auch Schießer abgewickelt hat, und ich ihm irgendwo, weil wir uns gut kennen, ich ihm vorgeworfen habe, dass diese Insolvenzen doch nichts mehr mit Marktwirtschaft zu tun haben und dass das doch nicht geht, dass derjenige, der seine Pflicht tut und tun will, alles bezahlen muss und der andere, der im Prinzip im Größenwahn sich vergaloppiert, mit Selbstverständlichkeit den Steuerzahler nutzen kann, um die Zeche dann zahlen zu lassen. Und er mir dann mit ganz lapidar sagte, Herr Grupp, bitte merken Sie sich, dass die Insolvenz der Motor unserer deutschen Wirtschaft ist. Dann tut es mir leid, wenn das im Prinzip von einem Insolvenzverwalter gesagt werden muss und ich dann auch sagen muss, irgendetwas scheint ja dran zu sein. Denn wenn ich das sehe, was hier alles Insolvenz macht und Leute zu mir kommen und sagen, Herr Grupp, es ist doch kein Problem, wenn ich habe hier große Verpflichtungen, Pensionskasse oder das, aber ich werde wahrscheinlich kurz mal eine Insolvenz machen, dann habe ich meine Verpflichtungen los. Wenn das unsere Politik gestattet, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn der Mittelstand langsam irgendwann auch mal genug hat und sagt, es kann doch wohl nicht sein, dass diejenigen, die sich übernommen haben, einfach uns alles vor die Füße werfen und wir müssen alles übernehmen. Das kann so nicht weitergehen. Wenn wir vom Mittelstand reden, und man spricht nicht selten davon, dass der Mittelstand die tragende Säule ist, dann erwarte ich auch von der Politik, dass sie dafür sorgt, dass der Größenwahn eingedämmt wird, damit dieser Mittelstand nicht sich so groß hinausentwickelt, dass er nicht mehr Mittelstand ist und dass dieses Unternehmen dann nicht mehr führbar ist. Und deshalb frage ich mich, wenn ich dann so Unternehmen angeschaut habe, wie eine Firma Merkle, ich sag mal, zu was brauchen die für 13 Milliarden Kredit in England ein Zementwerk kaufen, um dann am Schluss das Ganze ins Wanken zu bringen? Oder die Frage ist auch, ob bekannte Unternehmen wie Schaeffler Continental brauchen, um die Familie ernähren zu können. Ich glaube, das sind eben Dinge, die eben sehr riskant sind. Und hier wird sehr stark darauf geachtet, dass man im Prinzip immer mehr, man die Gier nach mehr. Und da müsste in meinen Augen ein bisschen die Verantwortung zurück. Und der Staat müsste die Rahmenbedingungen setzen, dass diejenigen, die in dieser Form pokern, am Schluss aber auch für alles entsprechend gerade stehen müssen. Und deshalb würde ich sagen, aufkaufen dürfte einer nur, wenn er mindestens 50% Eigenkapital hat. Aber dass heute eine Firma aus Spanien, die im Prinzip kein Geld hat, die kapitalintensive hochtief kaufen kann, problemlos, da verstehe ich das kleine Einmaleins nicht mehr und sage, wie kann sowas passieren, dass da eine, der Geld hat, aufgekauft werden kann, problemlos von einem, der kein Geld hat. Da stimmt in meiner normalen Rechnung nicht mehr alles. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir heute von einem Mindestlohn sprechen, das sind Themen, wenn ich sage, es darf doch nicht wahr sein, dass einem Unternehmer vorgeworfen werden kann, dass er einen Mitarbeiter beschäftigt und der davon nicht leben kann. Ich habe gesagt, der Mindestlohn ist eine Schande für uns Unternehmer, wenn er tatsächlich eingerichtet werden muss. Denn normal müsste es ja selbstverständlich sein, dass wir unsere Leute so bezahlen, dass sie auch davon leben können, wenn er Vollzeit beschäftigt ist. Und so ähnlich ist es mit Leiharbeiter. Aber wenn ich gerade eine Diskussion auch in unserem Unternehmen hatte, dann verstehe ich hier die Rahmenbedingungen der Politik nicht. Ich habe keine 400-Euro-Kräfte, wir haben keine Leiharbeiter. Wir versuchen möglichst ausschließlich Vollzeitkräfte zu haben, weil diese stehen zum Unternehmen, die wissen, was los ist, die haben eine Ahnung und für die ist auch das Unternehmen das eigene Zuhause. Und wenn ich dann höre, dass Nebenjobs angenommen werden dürfen, problemlos, wo keine Krankenversicherung, nichts ist und der ist bei mir 8 Stunden beschäftigt, dann macht er am Wochenende eine Nebentätigkeit, erkältet sich und liegt dann selbstverständlich bei mir im Krankenlohn, dann kann so etwas nicht stimmen, dass der andere bewusst seine Leute entlässt und sagt, ich nehme nur noch 400-Euro-Kräfte, da brauche ich keine Nebenkosten zahlen. Also hier gibt es manches, was nicht ganz gereimt ist oder sich reimt. Hier müsste normal ein bisschen Ordnung geschaffen werden. Ich habe gesagt, bei uns ist es angewiesen, ein Nebenjob muss angemeldet werden, aber der darf den Nebenjob machen, sollte aber von dem verlangen, dass wenn er krank ist, dass der auch anteilsmäßig mindestens dann seinen Krankenlohn zahlt. Und wenn er das verlangt, dann sagt der andere, dann bin ich nicht interessiert. Aber diese Ungerechtigkeit dürfte an für sich nicht passieren. Wir brauchen auch ein Zurück zur Familie. Das heißt, wenn wir heute von 860.000 Alleinerziehenden sprechen, dann wundert es mich, dass man nicht von denen spricht, die verantwortlich sind, dass hier Kinder alleine in einer Familie sind sozusagen. Wir brauchen die Familie zurück und nur wenn wir die Familie wieder schätzen, dann schätzen wir auch eine Betriebsfamilie. Und die Familie braucht die Arbeitsplätze und wir brauchen die Familien, damit die Verantwortung auch wieder zurückkommt. Und deshalb brauchen wir generell vom Mitarbeiter und von den Unternehmern Verantwortung mit ihrem Tun. Und deshalb sage ich klar, wir Unternehmer müssen endlich wieder zurückfinden zu einer gelebten Identität, zu Werten wie Vertrauen, Glaubwürdigkeit und vor allem zu verantwortlichem Handeln und zu den Prinzipien ehrbarer Kaufleute. Applaus Bereits Indira Gandhi hat mal laut gesagt, die Stärke einer Nation besteht in dem, was sie alleine schaffen kann und nicht in dem, was sie sich von anderen Nationen leiht oder schaffen lässt. Und das Gleiche gilt für ein Unternehmen. Die Stärke eines Unternehmens besteht in dem, was das Unternehmen alleine schaffen kann und nicht in dem, was es sich von anderen schaffen lässt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, soziale Marktwirtschaft heißt, unsere Mitmenschen in den Arbeitsprozess mit einzubeziehen oder sozial ist, was auch Arbeitsplätze schafft. Ich kenne bzw. kannte viele Textilproduzenten. Alleine in meinem Heimatort Borladingen gab es vor 25 Jahren 26 Textilbetriebe mit 3.600 Arbeitsplätzen. Heute gibt es leider nur noch einen. Und fast alle waren sie gestandene Millionäre, als sie ausschließlich in Deutschland produzierten. Ich kenne keinen einzigen, der reicher geworden wäre, seit er die angeblich so billigen Arbeitsplätze im Ausland nutzt. Ich kenne aber viele, die ärmer geworden sind oder die meisten sind von der Bildfläche verschwunden, seit sie die Arbeitsplätze ins Ausland verlagert haben. Ausschließlich Verantwortung und Leistung der Unternehmer sind eben die Voraussetzungen für eine funktionierende Branche in einer sozialen Marktwirtschaft und damit auch die Garantien für sichere Arbeitsplätze oder für einen positiven Standort. Und deshalb ist es die Pflicht von uns Unternehmern, die günstigen ausländischen Arbeitsplätze, wenn wir sie schon nutzen, so zu nutzen, dass sie nicht zum Abbau inländischer Arbeitsplätze beitragen, sondern im Gegenteil, dass sie zur Stärkung der inländischen Arbeitsplätze führen. Wer also im Ausland produziert, hat überhaupt keinen Grund, automatisch inländische Arbeitsplätze zu streichen, sondern im Gegenteil, die Kostenvorteile sollten helfen, die Produktion am Standort Deutschland nicht nur zu halten, sondern eventuell sogar auch noch auszubauen. Standardprodukte oder Massenprodukte sind in unserem Hochlandland auf Dauer nicht mehr zu produzieren und müssen rechtzeitig ausgelagert oder abgegeben werden. Aber technisch hochstehende Produkte dürfen nicht verlagert werden und müssen in unserem Hightech-Land auch weiterhin produziert werden, damit wir nicht ein für alle Mal unser Know-how aus unseren Händen geben. Eine Volkswirtschaft mit ausschließlich Dienstleistung wird nicht funktionieren. Die Dienstleistung braucht die Produktionen. Lassen wir die Produktionen abwandern, wird auch über kurz oder lang die Dienstleistung abwandern, da die meisten Dienstleistungen nur in Verbindung mit der Produktion möglich sind. Und dasselbe gilt für Entwicklung und Forschung. Entwickelt und geforscht wird nicht am Schreibtisch. Entwickelt und geforscht wird am Arbeitsplatz. Lagern wir diese aus, werden die anderen selbstverständlich die Arbeit für uns übernehmen. Aber sie werden sich nicht nehmen lassen, gleichzeitig an diesen Arbeitsplätzen auch zu entwickeln und zu forschen. Und wenn wir das zulassen, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir das, den Vorsprung, der uns von unseren Vätern in unserem Heimatland mit der Technisierung übergeben wurde, wir nicht weiter an unsere Kinder weitergeben können. Wir brauchen die Arbeitsplätze, um weiterhin den technologischen Vorsprung auch in der Zukunft halten zu können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich nun noch ein bisschen über meine Firma erzählen. Und ich darf jetzt zunächst, und Sie haben schon den großen Überblick bekommen, aber noch mal so ein bisschen einen Überblick geben über Trigema. Trigema ist Deutschlands größter T-Shirts- und Freizeit- und Sportbekleidungshersteller. Messen Sie diesem Ausspruch aber überhaupt nichts zu. Wenn Sie der Letzte in einer Branche sind, sind Sie ja automatisch der Größte oder der Kleinste. Aber da ich auch mal ein bisschen was von mir geben möchte, sage ich immer der Größte. Hat aber nichts zur Bedeutung, weil wir der Einzige sind, der noch ausschließlich am Standort Deutschland produziert. Wir haben, wie Sie gesehen haben, eine vierstufige Produktion, nämlich die Stoffherstellung. Man nennt sie bei uns Strickerei, Wirkerei. Im Gegensatz zur der Weberei, das sind die, die Anzüge, Hemden oder Blusen machen. Wir sind Stricker und Wirker. Dann die zweite Produktionsstufe ist die Ausrüstung, Färberei, Bleicherei. Die dritte Stufe die Veredelung, Druckerei, Stickerei. Und die vierte und auch lohnintensivste Stufe ist die Konfektion. Jedes einzelne Teil muss von einem Mitarbeiter durch die Maschine geführt werden, durch 10 oder 5 verschiedene Maschinen, je nach Nähten und so weiter. Also da gibt es noch keine Automation oder sonst etwas. Und als 5. Stufe habe ich vor 20 Jahren anfangen müssen, das hat mit Größenwahn nichts zu tun, ein Teil der Handelsfunktion, nämlich den Verkauf unserer eigenen Produktionsteile direkt an den Verbraucher selbst zu übernehmen, weil unsere Kunden total versagt haben, die meisten unserer Kunden. Und wenn Sie daran denken, als ich in die Firma kam, gab es die Kaufhauskönige oder Versandhauskönige. Die Kaufhauskönige, die großen 4, waren Karstadt, Kaufhof, Hertie, Horten. Dann gab es Kepa, Kaufhalle, Dickhoff und so weiter. Diese Kaufhauskönige haben in ihrem Größenwahn, der Kaufhof-Vorstand hat nach der Währungsreform, da gab es 2 Vorstände, der eine ist der Sohn des einen, ist ein guter Freund von mir, auch heute noch. Und ich wusste, dass sein Vater nach der Währungsreform 1946, im ersten Jahr nach der Währungsreform, 1949 nach der Währungsreform, 1 Million D-Mark Jahresgehalt hatte. Das war nicht anders als heute. Und in diesem Verdienen und war man so gewohnt worden, dass alles von selber ist, und in diesem Sattsein hat man die Aufgabe nicht mehr übernommen und hat dann entsprechend versagt. Der Kaufhof ist unter das Dach von der Metro und alle anderen Kaufhauskönige sind pleite gegangen. Und wenn man dann denkt, dass ein Quelle pleite geht, wenn man mir vor 20 Jahren gesagt hätte, Quelle, Karstadt oder sonstige Platzhirsche sind irgendwo pleite. Wir haben rote Teppiche ausgelegt, wenn man gesagt hat, der Zentraleinkäufer von Karstadt kommt zu Besuch und möchte etwas kaufen, dann hat man geistig den roten Teppich ausgelegt. Und solche Großunternehmen sind im Unvermögen der Unternehmer, nicht der Mitarbeiter, und im Größenwahn der einzelnen Verantwortlichen zugrunde gegangen. Und deshalb musste ich, wenn man dann noch an die Verbände denkt, ob das eine Sytex ist, die Einzelhandelsverbände zusammengeschlossen hat, oder HDK, die auch pleite gemacht haben, dann musste ich die Handelsfunktion übernehmen, weil wir aus der Bedarfsdeckung in eine Bedarfsweckung hineingekommen sind und ich sonst von jedem meiner Kunden abhängig geworden wäre. Das heißt, wenn der Kunde, wenn ihm mein Gesicht nicht gefällt, dann kauft er bei der irgendwo anders, oder wenn er bestochen ist, kauft er irgendwo anders. Und in diesem Zug musste ich ein bisschen die Handelsfunktion übernehmen und das habe ich in Form von Trigema-Testgeschäften gemacht. Und deshalb habe ich eine sogenannte 5. Stufe, das ist ein Teil der Handelsfunktion, und 52% unserer Produktion muss ich leider selber verkaufen, direkt an den Verbraucher, weil unsere Kunden nicht mehr ihrer Aufgabe nachgekommen sind. Wir produzieren ausschließlich in Baden-Württemberg, aber bitte, ich möchte damit nicht sagen, dass Baden-Württemberg besser ist als ein anderes Bundesland. Ich produziere in Baden-Württemberg, weil ich da produzieren muss, wo ich wohne. Und ich wohne nun mal in Burladingen in Baden-Württemberg. Und da, wo die Produktion ist, muss ich auch wohnen. Und deshalb bin ich da. Und meine Mitarbeiter, die dort wohnen, die sind auch bei uns zu Hause. Und die sind auch bei uns in der großen Betriebsfamilie. Und wir haben nicht selten, und da bin ich stolz, alle 2 Jahre schaffen es mal 1, 2 Mitarbeiter, dass sie ein 50-jähriges Jubiläum in unserer Firma feiern. 40-Jährige oder 25-Jährige haben wir zu Mass jedes Jahr, aber 50 Jahre einer Firma die Treue zu halten, das ist etwas, das sind Werte, die man früher geschätzt hat und es würde manchen Unternehmen guttun, wenn sie wüssten noch, dass das Werte sind, die nicht kaufbar sind, sondern die man sich durch gegenseitiges Wertschätzung, auf Deutsch gesagt, selbst erschaffen muss. Wir beschäftigen... Wir beschäftigen 1200 Mitarbeiter und ich bin stolz, wie Sie es gehört haben, zu sagen, dass von den 1200 nur 32 in der Verwaltung arbeiten. Das ist ein bisschen schwäbisch, Ich weiß oder habe in der Zwischenzeit längst festgestellt, dass man in der Verwaltung eher das Geld ausgibt und in der Produktion verdient. Und deshalb habe ich als Schwabe gesagt, dann tue ich so wenig wie möglich in die Verwaltung und die meisten sind in der Produktion. Das heißt, wir haben über 1150 Leute in der Produktion, die produktiv arbeiten und nur 32 Verwaltung. Und in meinen nunmehr fast 42 Jahren alleiniger Geschäftsführung bin ich stolz zu sagen, dass es bis heute weder Kurzarbeit noch Entlassungen aus Arbeitsmangel gab. Und ich selbstverständlich, wie angedeutet, jeden Mitarbeiter Kind nach der Schule, wenn es zu uns kommen will, diesen Arbeitsplatz auch absichere oder garantiere. Aber das werde ich Ihnen gleich nachher noch erklären, ist nicht so sehr sozial. Das ist Egoismus, aber Sie werden es nachher hören. Die Tagesproduktion liegt je nach Aufwendigkeit der Arbeit, der Aufwendigkeit der Artikel zwischen 30 und 35.000 Teilen. Der reine Produktionsumsatz betrug letztes Jahr 85 Millionen Euro. Das ist bei 1200 Arbeitsplätzen nicht viel, aber dafür haben wir eine Wertschöpfung von 78%. Das heißt, der Einkauf letztes Jahr lag bei 22% mit allem, was wir im Unternehmen gekauft haben. Ob das Garn, Faden, Knöpfe, Reißverschluss oder Primärenergie, das ist bei uns Gas, weil wir Eigenstrom machen, oder Wasser oder was es nun alles ist. Der gesamte Einkauf war 22%. Oder umgerechnet heißt das, wir haben 78% Wertschöpfung oder entsprechend vom Umsatz 66,3 Millionen Euro mit Händearbeit und Maschinen im Unternehmen wertgeschöpft. Wir haben somit einen Lohnanteil durch diese hohe Wertschöpfung von 52%. Wer also sagt, mit 10% Lohnanteil könnte man in Deutschland nicht mehr erfolgreich arbeiten, der wird gerne nach Bollardingen eingeladen, damit er sieht, dass man auch noch bei wesentlich mehr Lohnanteil auch noch existenzfähig ist. Wir sind zwar sehr sparsam, deshalb sind wir mit wenig zufrieden, dann ist man auch schneller zufrieden. Wir haben keinerlei Bankkredite und somit auch keine großen Lieferantenkredite, aber auch diesem Ausspruch bitte nichts beimessen. Wenn Sie in einer Branche sind, wo Sie wissen, Sie bekämen sowieso keine Kredite, dann richten Sie sich danach und kaufen nur das, was Sie auch am Schluss bezahlen können. Das ist ganz wichtig und so haben wir 100% Eigenkapital. Das war aber nicht immer so, da komme ich nachher noch dazu. Und meine erste Aufgabe war es stets und ist es auch heute noch, nicht das Streben nach Macht und Größe, sondern die Sicherung der Arbeitsplätze meine Mitmenschen in den Arbeitsprozess mit einzubeziehen. Nachdem Ende der 60er Jahre unsere Firma in Schwierigkeiten kam, weil das war damals nicht anders als heute. Mein Großvater hat sie gegründet, mütterlicherseits, der Vater meiner Mutter, und hatte, ich sag's mal etwas salopp, eine tolle Firma, eine Goldgrube, man hat Geld verdient. Und das war so und das reichte nicht. Man musste mehr haben, man musste diversifizieren, warum nur Textil? Man musste verschiedene Branchen gehen, wir hatten dann Kunststoffbranche, man hatte Jersey-Branche, man hatte Strickwaren, also Pullover, die gar nicht in der Branche, für unsere Branche Wirkwaren waren und so weiter. Und diese Diversifikation, die mein Vater aufgemacht hat, nach dem Tod meines Großvaters, der 56 starb, wurden die 57, 58, 59 eingerichtet. Und 61 hatten wir noch Guthaben, trotz aller Diversifikationskosten oder alles bezahlt. Und 69, 8 Jahre später, nachdem die konstant Verlust machten, hatten wir 10 Millionen Bankschulden. Und dann hatte ich an der Universität Köln, das wurde ja netterweise gesagt, hatte ich mein Examen gemacht, 67, und habe dann 2 Jahre noch meine Doktorarbeit geschrieben, allerdings nicht fertig und musste dann sehr schnell erkennen, da kam das T-Shirt auch aus Amerika nach Deutschland und dann musste ich erkennen, sollte, und das T-Shirt hatte ich nebenher angefangen, neben meiner Doktorarbeit, Und dann merkte ich, dass ich im Prinzip in Betrieb gebraucht wurde. Das heißt, ich musste das T-Shirt dort intensivieren, um die Verluste auszugleichen. Und man sagte auch, der tut ja auch nichts, da hat man nichts, nicht ganz Unrecht gehabt, so ein bisschen Doktorarbeit schreiben und da so ein bisschen rumstudieren. Und da hat man ja nicht viel getan. Die Arbeit zu Hause wäre wesentlicher gewesen. Da habe ich zu meinem Doktor im Gegensatz zur heutigen Zeit gesagt, also Herr Professor, zu meinem Doktorvater, Herr Professor, mir ist es lieber, ich habe eine Firma ohne Doktor als einen Doktor ohne Firma. Und deshalb habe ich ihm dann meine Arbeit zu 80% gegeben, habe gesagt, die schenke ich Ihnen, aber ich habe keine Zeit mehr. Und dann kam ich ins Unternehmen, musste also zurück. Und dann habe ich vieles festgestellt und da kam ja, wie gesagt, das T-Shirt aus Amerika zu uns. Denn aus Amerika kommt ja viel Schlechtes, ob Fresskultur und so kam auch die blöde Kleiderkultur. Denn das T-Shirt ist ja nichts anderes als ein Unterhemd, dass man das einfach ein Amerikaner jetzt plötzlich als Oberhemd getragen hat. Der saß zu Hause, ich glaube James Dean war es, und saß zu Hause, hatte sich abends schon ausgezogen und saß im Unterhemd da und dann sagte seine Frau oder Lebensgefährtin, oder wie das alles hieß damals, wir sind noch eingeladen bei dem und dem. Und sagt er, wo? Und er sagt, da und da. Und dann hat er gesagt, ach, für den tut's mein Unterhemd, ging im Unterhemd dahin. Und dann, da er eine Persönlichkeit war, wurde dieses Unterhemd eben elitär und wurde somit zum Oberhemd. Und wir Deutsche, so wie immer, ob das, wie gesagt, McDonald's, können Sie einen reinbeißen, läuft alles rechts und links runter. Und wenn Sie noch einen richtigen Bauch haben, dann sind Sie ein richtiger Mann. Ich sag mal, es kommt ja alles aus Amerika, diese Feinheiten. Und so kam auch dieses Unterhemd dann nach Deutschland rüber und wir haben es aufgegriffen. Ob das Chrysler ist oder was, wir müssen ja alles haben, was da drüben rüberkommt. Auch Telekom hat ja gerade wieder abgestoßen, was sie sehr teuer gekauft haben. Und ich sag mal, und so kam das T-Shirt rüber und ich hatte nun mal Glück, dass ich das eben sah und das war gar nicht so ungeschickt. Wir hatten Tausende von Unterhemden am Lager, die nicht mehr verkaufbar waren, weil sie aus der Mode gekommen sind mit Knopfleiste oder irgendwas. Und dann habe ich ganz simpel und einfach diese eingefärbt, die gab es ja nur in Weiß und Grau damals, die Unterhemden. Und dann habe ich die in Rot und Grün und was weiß ich, in neue Farben eingefärbt. Und dann waren, wenn die für eine D-Mark nicht verkaufbar waren als Unterhemd, dann habe ich die anschließend als T-Shirt für 10 D-Mark verkauft. Und das war so die erste Aktion. Und dann habe ich sehr schnell gemerkt, dass wenn ich mein Produkt zum Erfolg werden lassen wollte, dass ich im Prinzip das alles irgendwann selbst machen muss. So habe ich also viel gelernt und so entstand meine Unternehmensphilosophie bzw. Strategie. Erstens, mein Unternehmen muss so gestaltet sein, dass ich es selbst voll überblicken kann, um auch irgendwo Fehler zu erkennen und sie abstellen zu können. Zweitens, Probleme müssen generell, wenn sie auftauchen, sofort gelöst werden. Drittens, die Sicherheit des Arbeitsplatzes muss an erster Stelle stehen, damit diese Arbeitskraft auch ihre volle Leistung bringen kann. Viertens, keinerlei Umsatz, sondern ausschließlich Rendite denken. Fünftens, keine Diversifikation, man kann nur auf einem Gebiet Meister sein. Sechstens, keine Abhängigkeit, weder von einem einzelnen Kunden noch von irgendeinem Lieferanten, auch nicht von einer einzelnen Bank, und auch nicht von einem einzelnen Mitarbeiter, der das Know-how hat und anschließend bei jeder Geschichte sagt, wenn ich das nicht bekomme, dann werde ich das Know-how mit mir, dann wird das Know-how mit mir eben gehen. Keine Abhängigkeit. Siebtens, die Kapazitäten müssen stets dem Markt angepasst sein. Achtens, größte Flexibilität. Und neuntens, Wachstum stückzahlmäßig nur, wenn man sicher ist, dass diese Kapazität auch in der Zukunft problemlos am Markt zu verkaufen ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich jetzt einfach noch ein bisschen erzählen, wahllos, wie meine Entscheidungen ausfallen und wie ich im Prinzip seit diesen nun fast 42 Jahren diesen Betrieb führe und wie ich mit meinen Mitarbeitern gemeinsam Trigema versuche, erfolgreich jedes Jahr erfolgreich zu Ende zu führen. An erster Stelle steht für mich die Mitarbeitermotivation oder die Verantwortung für meine Mitarbeiter. Ich sitze also mit diesen 32 Verwaltungsmitarbeitern in einem Büro ohne jegliche Trennwand, aber nicht, weil ich die beobachten will, sondern weil ich diese Mitarbeiter für alle meine Entscheidungen konstant brauche. Und da ich bequem bin von Natur aus und faul, deshalb habe ich alle Wände einreißen lassen nach ein, zwei Jahren. Ich saß in einem Einzelbüro und wenn ich einen brauchte, dann habe ich da angerufen, da war der belegt, dann habe ich 5 Minuten gewartet, dann habe ich wieder angerufen, da war er nicht im Zimmer. Ich hatte also nur Probleme und dann habe ich gesagt, die Probleme schaffe ich ab, indem ich alle Wände einreiße, dann sehe ich, ob der da sitzt oder ob der telefoniert oder nicht. Und wir sitzen so zusammen, dass wir uns alle sehen. Und wenn der gerade telefoniert, dann brauche ich ihn nicht anrufen oder brauche ich ihn nicht fragen. Und wenn er sieht, dass ich mit jemandem spreche oder bei mir jemand am Schreibtisch sitzt, dann kommt er eben später. Die Zeitersparnis ist immens, aber wir sind sehr flexibel und haben innerhalb von Minuten gewisse Fragen uns gegenseitig gestellt und die Antwort erhalten. Das ist ganz wichtig, die Zusammenarbeit mit allen. Wir lösen gemeinsam die Probleme und besprechen sie nicht die ganze Zeit, sondern wir lösen sie konstant, wenn sie auf uns zukommen. Zweitens, die persönliche Ansprache eines jeden ist ganz wichtig. Hierarchie gibt es nicht. Wenn ein Problem an einer Maschine ist, dann gehe ich zu dem Arbeiter an der Maschine und frage ihn, was dort ist oder welches gravierende Problem ist. Dieser Mann sagt mir natürlich viel eher, was tatsächlich ist, als wenn ich es über die Hierarchie irgendwann zu mir kommen lasse, dann wird das Problem hier oben ganz anders dargestellt. Und deshalb will ich von diesem Mann wissen oder von dieser Person an der Maschine, was hier stört oder was besser zu machen ist. Und Sie glauben nicht, was das für eine Motivation ist, wenn die Arbeiter wissen, wenn sie erstens was haben, können sie direkt zu mir kommen und zwar uns. Und sie sind eingeschaltet in den Arbeitsablauf und ihre Erfahrung wird als wichtig erachtet und wird gefragt. Dann, glauben Sie mir, ist der Mitarbeiter, weiß er, dass er was beiträgt, auch zum Erfolg. Und das ist die persönliche Ansprache jedes Mitarbeiters, ist also ganz wichtig. Das, was ich von meinen Mitarbeitern verlange, mache ich selbstverständlich vor. Wenn wir also irgendwann mal gelesen haben, vor einem Jahr oder was weiß ich, dass die Lehrlinge nicht mehr das seien, was sie früher waren, sie seien zwar irgendwo ausgebildet, aber hätten keinen Anstand oder was weiß ich, dann liegt es an den Vorbildfunktionen, ob dies bei den Eltern angefangen hat oder aber in der Firma bereits so praktiziert wird, dass die Vorbildfunktion fehlt. Ich habe noch nie erlebt, dass ein junger Mann oder eine junge Dame oder entsprechend ein Lehrling, wenn ich dem vorausgehe und durch eine Tür gehe, dann halte ich ihm selbstverständlich die Tür auf. Und dann ist das selbstverständlich, dass der plötzlich, auch wenn er erstaunt ist, dass ich ihm die Tür vielleicht aufhalte, dass er dem anderen die Tür auch aufhält. Und wenn dem Lehrling vor mir etwas herunterfällt, dann sage ich, Entschuldigung, Ihnen ist etwas heruntergefallen und gebe ihm das wieder. Dann ist er vielleicht überrascht, weil er das gar nicht kennt. Aber er macht's zukünftig auch so. Und deshalb ist die Vorbildfunktion ganz wichtig und ich habe noch nie, wenn bei mir Lehrlinge, die ganz neu anfangen im Jahr, die werden mir vorgestellt, die sehen wie aus dem Ei gepellt aus. Die sind top und alles, die verhalten sich top, weil sie wissen, dass ich das so vorlebe und dass sie jetzt bei uns sind und dass sie die Chance des Lehrjahres kriegen und dann halten sie auch daran. Und das ist immer eine Frage, wie man in den Wald hineinschreit, so halt es heraus und so ist es. Und das ist ganz wichtig, die Vorbildfunktion diesen jungen Leuten, die muss entsprechend gegeben werden. Der Mitarbeiter hat also. Und so darf ich also auch sagen, dass der Nachwuchs bei uns in den einzelnen Positionen kommt ausschließlich aus unseren eigenen Reihen. Das heißt, die leitenden Positionen bei uns sind alle mit eigenen Lehrlingen besetzt, ehemaligen Lehrlingen besetzt. Und zwar, das ist ganz simpel. Sie haben ja gehört, ich war bei den Jesuiten in St. Blasien. Das war eine meiner schlimmsten Zeiten, aber nicht, weil es dort schlimm war, sondern weil ich im Prinzip die ganze Zeit Heimweh hatte. Ich habe natürlich sehr stark durch das, dass ich mit 10,5 Jahren ins Internat kam und dann fern der Heimat, damit ist mein Elternhaus ganz hoch im Kurs gewesen, weil ich natürlich die Eltern immer vermisst habe und so weiter. Das war eine strenge Erziehung, das ist gut so. Meine Kinder mussten dann auch das über sich ergehen lassen. Die sind auch mit 10 und 11 Jahren weggekommen, damit sie die Heimat und das Zuhause eben entsprechend auch schätzen, denn wenn sie 30 Jahre lang nur zu Hause rumlaufen, dass dann alles blöd ist, was da zu Hause ist, ist klar, deshalb muss man sie nicht so stark an zu Hause binden, dann ist alles richtig, was zu Hause ist, das ist also auch nicht ganz, die Eltern stehen ganz hoch im Kurs und so habe ich auch entsprechend dann im Internat und dann habe ich ja studiert Und dann habe ich auch gemerkt, sehr schnell, dass im Prinzip das, was ich studiert habe, ist viel Theorie und im Prinzip gar nicht anwendbar. Wenn Sie das alles im Betrieb machen, dann werden Sie ja verrückt. Ich sag mal, und vor allem ist das so kompliziert, dass Sie danach gar nicht arbeiten können. Und deshalb habe ich mir schnell angewohnt und habe gesagt, also ich habe das studiert, das ist schön und recht, die Theorie habe ich, aber die habe ich dann abgelegt und ich mache mit meinem Volksschulwissen, führe ich meinen Betrieb. Denn das sage ich ganz klar, in der Volksschule habe ich mal gelernt, dass 1 und 1 2 ist. Wenn ich so andere höre, die also alles toll studiert haben und die besten Universitäten besucht haben, die Business Schools und was weiß ich alles, dann ist ja längst 1 und 1 nicht mehr 2, dann ist das ja weiß Gott was anderes. Und wenn Sie fragen, wer die Finanzkrise gemacht hat, dann war es sicher nicht der Volksschüler, es war auch nicht der normale Abiturient und es war auch nicht der normale Hochschulabsolvent, sondern es waren die, die an den Elite-Universitäten in der ganzen Welt irgendwo studiert haben, die sind dann gekommen, um uns zu zeigen, wie man eine Finanzkrise bewältigt oder nicht bewältigt. Also, um das nur ein bisschen salopp zu sagen. Und diese Erfahrung hat bei mir, mich mir auch sehr schnell gezeigt, es ist immer so, dass ein Kind oder auch einer, der lange in einem Unternehmen ist, die Erfahrung prägt sehr viel. Und so habe ich mich gefragt, das hatten wir früher, gerade durch die Diversifikation bei meinem Vater, da hat man immer fremde Leute hergeholt. Natürlich war der Einheimische zu blöd, da brauchte man einen gestandenen Fremden, der sich entsprechend präsentierte und der mal zeigte, der kam aus einer Stadt und der zeigte den Dorfbewohnern, wie es da zugeht und so weiter. Und wir hatten lauter Fremde, die dann die Geschäftsführer der einzelnen Diversifikationen, der Kunststofffirma oder das und jenes mal. Und das war so sporadisch, das war toll, der bekam natürlich auch den doppelten Gehalt und was weiß ich alles. Und unsere Deppen zu Hause, die hatten nur einen halben Gehalt, die waren ja nichts. Dann hat der 2 Jahre seine Räder geschlagen und alles mögliche und nach 2 Jahren war er wieder weg und alles war durcheinander gebracht und dann ist er wieder gegangen. Und aus der Zeit habe ich viel gelernt und deshalb gibt es bei uns keine führende Position, die nicht von einem Lehrling, von uns ehemaligen Lehrling besetzt wird. Und da habe ich mal so nachgedacht, wieso eigentlich, da war mir das klar. Wenn heute sich einer aus Hamburg bei mir bewirbt, als Einkaufsleiter oder Verkaufsleiter, der kann doch nur eine super Flasche sein. Denn wenn er gut wäre, hätte er in Hamburg eine Stelle. Da käme er ja nicht. Und da ist ja was Wahres dran. Denn ich sage jetzt mal, wenn der gut ist, dann kommt er gar nicht auf die Schnapsidee, von Hamburg nach Bullerdingen zu gehen. Und seine Frau würde sowieso nicht mitgehen, denn wir haben kein Oper und kein Theater und da fühlt sich die Frau dann auch nicht wohl. Da würde der in Hamburg bleiben. Nur wenn er nach keinerlei Aussichten mehr hat, dann sagt er, jetzt versuche ich es in Bullerdingen und mit dem kann ich auch nichts anfangen. Und dann sage ich auch etwas und sage, warum soll ich mir eigentlich einbilden, dass die Gene in Hamburg besser sind als die in Bullerdingen? Und deshalb sage ich, wir müssen unsere Leute, die um uns herum sind, die müssen wir entsprechend ausbilden und die müssen wir fortbilden und die bleiben mir treu. Der aus Hamburg kommt, wenn der tatsächlich gut ist und kurzfristig in Hamburg eine Wirtschaftskrise ist und er deshalb nach Bullerdingen kommt, der bleibt nicht. Sobald die Wirtschaftskrise in Hamburg ein bisschen vorbei ist, um das Beispiel Hamburg eben zu nennen, ist er weg und sagt, mir hat's in Bullerdingen gut gefallen, aber ich habe Freunde in Hamburg, mein Zuhause ist Hamburg und da werde ich gebraucht und da geht er wieder zurück. Nur der bei mir in meinem Umfeld geboren ist, sein Zuhause hat, der bleibt mir. Und so haben wir alle leitenden Leute aus Bullerdingen Umgebung, die sind hier zu Hause, die waren Lehrling bei uns und für die ist Trigema die zweite Heimat. Das ist ihre große Berufsfamilie, das ist die Betriebsfamilie und damit für ihren Beruf die Familie. Und nicht selten haben wir 3 Generationen im Unternehmen. Die Großmutter ist noch beschäftigt oder der Großvater, die Eltern und der Enkel. Und mein Fahrer, der mich hierher gefahren hat, der ist 8 Jahre jünger als ich, ist 47 Jahre im Unternehmen. Seine Mutter war schon 20, 25 Jahre bei uns und seine Tochter ist die erste Sekretärin, ist 34 und ist 19 Jahre im Unternehmen. Die hat Erfahrung, da kann eine eine Großkonzernsekretärin nicht mithalten, weil die weiß ins Detail. Da brauche ich nur ein Wort sagen, dann kennt die den ganzen Satz, weil die mich ja auch schon 19 Jahre kennt und weiß, was ich sagen will. Ich habe ein viel leichteres Spiel. Und diese Werte... Diese Werte, die wissen wir zu schätzen schon immer und die sind treu. Und wenn ich heute Nacht nach Hause käme, dann bräuchte ich, glaube ich, nicht 10 Leute anrufen. Die ersten 5, wenn ich 5 brauche, die ersten 5, die ich telefonisch erreiche, würden sagen, Herr Gruppe, ich brauche vielleicht 20 Minuten, bis ich mich angezogen habe, dann komme ich zu Ihnen. Und die fragen nicht, was kriege ich und was ist das und jenes. Die kommen, weil sie wissen, sie werden gebraucht und sie sind wichtig fürs Unternehmen. Und diese Werte, das ist ein Wert einer Firma, wo ich sage, die darf man nicht unterschätzen. Deshalb gibt es keine Personalvermittlung, kann keine Chance bei uns haben. Gerechtigkeit in Löhnen ist bei uns ganz wichtig. Ich habe ja gerade gesagt, die Fremden haben immer höhere Gehälter oder was gegeben. Das darf es nicht geben. Gerecht muss es zugehen. Die Gehälter müssen normal ausgehängt werden am schwarzen Brett oder ausgehängt werden können. Meistens sind sie im Safe eingeschlossen und damit gibt man zu, dass sie nicht gerecht sind. Bei uns weiß jeder, was der andere in etwa verdient. Selbstverständlich, wenn der 10 Jahre länger da ist oder 20 Jahre, dann hat er einen entsprechenden etwas höheren Gehalt. Aber wenn die Leistung gleich ist, ist das normal, eben mit Ausnahme, dass ein bis gewisse längere Betriebszugehörigkeit ist der Gehalt in etwa gleich. Und deshalb darf es keine Diskussion geben über ein Gehalt. Und ich sage etwas salopp, wenn ein leitender Mitarbeiter zu mir kommt und sagt, Herr Gruppe, ich möchte eine Gehaltserhöhung, dann hat er indirekt schon fast gekündigt. Denn entweder überschätzt er sich, das wäre fatal. Ich kann ihm, wenn er 5 Fremdsprachen spricht, Chinesisch und Russisch, die ich vielleicht nicht brauche, dann kann ich ihm nicht mehr Gehalt geben, was ich nicht brauche. Oder aber er bildet sich etwas ein, dass er mehr kann und kann es in Wirklichkeit nicht. Ich muss die Mitarbeiter so bezahlen, dass sie gar nicht auf die Idee kommen, eine Gehaltsforderung zu stellen. Nur wer konstant eine Gehaltsforderung stellt, hätte bei uns auch keine Chance, weil der wird nie zufrieden sein. Und die Leute müssen zufrieden sein, denn das Einkommen besteht nicht nur im Gehalt, sondern das besteht auch in der Zufriedenheit im Umfeld des einzelnen Arbeitsplatzes. Wenn ich dem Mitarbeiter alles gebe, was ihm zusteht und was ich ihm bei der Einstellung versprochen habe, das ist meine Aufgabe, dass ich etwas verspreche und das auch einhalte. Und dann verlange ich auch vom Mitarbeiter, dass er das, was er versprochen hat, auch einhält und das mir auch gibt. Und wenn das so funktioniert, dann sage ich etwas salopp, sind die Gewerkschaften so stark, so schwach die Unternehmer, weil die denn das nicht einhalten, was sie versprochen haben. Oder so schwach, so stark die Unternehmer, die im Prinzip alles einhalten. Und auf der Schwäbischen Alb war es sehr schnell Usus. Nachdem ich das eingehalten habe, was ich versprochen habe bei der Einstellung, dann haben die paar, die in der Gewerkschaft Mitglied waren, sehr schnell festgestellt als Schwabe, dass sie sinnlose Beiträge zahlen, weil die Gewerkschaft kann ihnen nichts bringen für diesen Dings. Und dann sind sie ausgetreten und haben gesagt, ja gut, ich kriege ja von der Gewerkschaft nichts, das, was mir zusteht. Das gibt mir die Firma und was mir nicht zusteht, kann mir die Gewerkschaft auch nicht besorgen. Dann sind sie ausgetreten. Fragen Sie mich bitte nicht, ob ich einen Betriebsrat habe. Selbstverständlich habe ich einen Betriebsrat. Den brauche ich. Nur, auch ich hatte Probleme mit dem Betriebsrat, als ich in die Firma kam. Ich habe gefragt, wie kann es sein, dass so blöde Hammel im Betriebsrat sind? Dann hat man mir gesagt, Herr Grupp, die haben sich aufstellen lassen und sind gewählt worden. Dann bin ich der Sache nachgegangen und dann habe ich Folgendes festgestellt. Die guten Mitarbeiter, die Leistung bringen, die anerkannt sind, die wollen nicht im Betriebsrat. Und die, die zu Hause nicht mal was zu sagen haben und so weiter, die sind endlich mal interessiert, auch mal was zu sagen. Die lassen sich dann aufstellen. Die lassen sich aufstellen und müssen ja nolens volens gewählt werden, wenn die anderen sich nicht aufstellen lassen. Also habe ich gesagt, ich hatte da so jemand, der 2 Leute, die mich unheimlich geärgert haben. Da habe ich gesagt, es wird abgestellt bei der nächsten Betriebsratwahl. Da bin ich zu den Leuten hin, zu den guten Leuten. Ich habe gesagt, Sie müssen im Betriebsrat. Ich habe gesagt, Herr Grupp, ich will doch nicht im Betriebsrat, mit der Problematik will ich doch gar nichts zu tun. Da sage ich, wenn Sie drin sind, gibt es keine Problematik. Sie müssen rein und müssen die sinnlosen Probleme mir vom Hals halten und ein echtes Problem, wenn es aufkommt, sofort mit mir besprechen, dass das gar kein Problem wird. Und seit der Zeit habe ich Ruhe. Wir haben, unser Betriebsratsvorsitzender ist schon 25 Jahre der gleiche, überhaupt kein Problem. Und eine Betriebsratsversammlung, Die wird nicht im Sitzen abgehalten. Die dauert eine Stunde. Da stehen alle, ich auch. Und wenn es stehen, geht es schneller, dann redet man auch schneller. Und nach einer Stunde ist das Ding vorbei. Ich lobe die Gewerkschaft, die lobt mich und dann ist die Betriebsratsversammlung vorbei. Sie haben gehört von der Arbeitsplatzgarantie der Kinder. Das ist Egoismus. Wenn der Vater oder die Mutter 20 Jahre bei mir arbeitet und es 20 Jahre mit mir ausgehalten hat und dann auch noch fragt, ob der Sohn oder die Tochter kommen kann, da brauche ich nicht hingucken, da sage ich selbstverständlich. Und die müssen angestellt werden, ob wir Arbeitsplatz brauchen in dem Moment oder nicht. Dieses Know-how, was ich hier kriege, das nehme ich. Denn dieses Kind kann überhaupt kein Problem machen. Denn wenn dieses Kind ein Problem machen würde, dann würde als erstes der Vater oder die Mutter blamiert sein, weil jeder Mitarbeiter sagt, das ist doch dein Kind, guck mal, das, was das macht und so weiter. Und dann schaut der Vater oder die Mutter ganz schnell, dass das Kind das nicht mehr macht. Ich habe damit noch nie Probleme gehabt. Der Apfel fällt nicht weit vom Baum und Kinder von Mitarbeitern, wo die Eltern 20, 30 Jahre da sind, haben immer eine Freikarte, da gibt es keine Diskussion. Und das sind unsere tragenden Säulen im Unternehmen. Die Generationen, die immer schon bei uns waren. Und deshalb ist das nicht sozial, sondern es ist selbstverständlich, dass ich im Egoismus die Chance, die mir angeboten wird, auch wahrnehme. Lassen Sie mich etwas zum Inhaberbonus sagen. Inhaber, bin nun mal Inhaber, das hat aber mit Leistung überhaupt nichts zu tun. Das ist eine Glückssache, wo man geboren wird. Und mein Großvater, der hat nun die Firma gegründet und mein Großvater hatte zwei Töchter und die eine war meine Mutter. Und ich wurde da geboren und wurde als Kind schon auf den Schößen der Mitarbeiter, haben die gesagt, du gibst mal den Juniorchef und so weiter und so fort. Und die Chance habe ich doch wahrgenommen. Es ist doch nichts Schöneres, als es praktisch von vornherein selbstständig sein zu dürfen. Und ich als Inhaber kann doch viel leichter entscheiden. Wenn ich entscheide, dann sagen die Leute mindestens bei uns, das ist dem sein Geld, gut, wenn der das so will, das mache ich. In der gleichen Position, wenn es nicht mein Betrieb wäre, würden manche mal sagen, wenn ich eine Frausentscheidung treffe, der macht das Geld der anderen kaputt. Als Inhaber habe ich generell eine Riesenchance. Und ich sage mal ganz salopp, ich habe Ihnen ja gesagt, dass ich sehr lange warten musste, bis ich heiraten durfte. Und dann habe ich meine 22-jährige Frau zum Altar führen dürfen. Aber ich habe doch selbstverständlich auch keinen Manager für unsere Ehe eingestellt, sondern habe die Eheaufgaben selbst übernommen. Und deshalb ist es einfach schön, wenn man als Inhaber den eigenen Betrieb selbst führen kann. Aber von mir erwartet man als Inhaber, dass ich auch die wichtigen Entscheidungen treffe. Wer zu mir an Platz kommt, eine Frage stellt oder ein Problem hat, muss mit einer Entscheidung oder mit der Beantwortung seiner Frage weggehen vom Platz oder das Problem ist gelöst oder das Problem habe ich übernommen und er geht befreit von diesem Problem von meinem Platz weg. Es gibt keine stundenlangen oder tagelangen Diskussionen. Probleme werden sofort gelöst und wer heute sagt, er hat ein großes Problem, schönen Gruß von mir, Versager, hätte er das große Problem als kleines gelöst, wäre es nicht groß geworden. Jedes große Problem war mal klein. Und ich muss wichtige Entscheidungen muss ich treffen. Und da kann ich Ihnen ein Beispiel sagen. Wenn ich heute Nacht nach Hause komme und wir arbeiten 24 Stunden rund um die Uhr und mich dann ein Färber plötzlich anruft. Jeder hat meine Privattelefonnummer, diese Geheimnistuerei, die gibt es bei uns gar nicht. Jeder weiß meine Handynummern, alles. Also wenn er mich erreichen will, muss er mich erreichen. Er kriegt höchstens einen Vorwurf, wenn er mich nicht anruft. Und wenn er mich anruft, heute Nacht um 12 und sagt, Herr Grupp, wir wissen nicht, da sind Mengen von Stoff, wir wissen nicht, wie wir die färben sollen. Rot oder grün. Und ich habe keine Ahnung. Dann wäre es fatal. Wenn ich zugebe, dass ich keine Ahnung habe, dann geht er in die Abteilung zurück und sagt, dem Blödian kannst du fragen, was du willst, der hat nie eine Ahnung. Und da ich mir das nicht antue, sage ich ganz schnell, auch wenn ich keine Ahnung habe, Rott! Dann geht er zurück in die Abteilung und sagt, Mensch, den Chef kannst du fragen, was du willst, der hat immer eine Ahnung. Dann färben die die ganze Nacht rot. Die Arbeitskraft ist in den roten Stoff eingegangen. Und dann fällt mir morgen früh ein, Herrgott, ich hätte für einen Kunden grün gebraucht. dann habe ich keine Bedenken, den Färber wieder anzurufen und sagen, Herrgott, heute Nacht haben Sie mich angerufen, ich habe Ihnen rot gesagt, mir ist eingefallen, ich brauche für den Kunden X grün. Dann geht er nicht zurück in die Abteilung und sagt, der Depp hat nichts gewusst, jetzt fällt es ihm ein. Und der geht in die Abteilung zurück, wenn Sie ganz spontan das antworten und frei sind, auch Fehler zuzugestehen und sagen, das ist mir eingefallen. Dann geht er zurück und sagt, Mensch, dem Chef ist eingefallen, für den Kunden X braucht er dringend grün. Wir müssen jetzt dringend grün fertigen. Dann sind die noch fleißiger, schwitzen noch mehr und machen den ganzen Tag grün. Und am Ende des Tages habe ich Rot und grünen Stoff. Hätte ich nicht entschieden, hätte ich gar keinen Stoff. Und deshalb sage ich, deshalb ist es ganz wichtig, wenn mir einer eine Frage stellt oder eine Entscheidung haben will, ich muss entscheiden und sofort entscheiden. Dann geht der Ablauf weiter. Entscheide ich nicht, dann stehen die alle rum und warten auf meine Entscheidung. Und da wir 78% Wertschöpfung haben und somit Lohnkosten, die sinnlos rumstehen und nichts tun, muss ich konstant entscheiden und deshalb sage ich klipp und klar, eine gute Entscheidung ist eine schnelle, sofortige Entscheidung, die dann im Zweifelsfalle bei neuen Erkenntnissen zwei- oder dreimal den neuen Erkenntnissen angepasst wird. Aber eine Nichtentscheidung ist die schlimmste oder größte Fehlentscheidung, denn dann passiert gar nichts. Und wenn ich das jetzt in unsere Landtagswahl oder Politik zurückbeziehe, dann würde ich mit dem Japan-Problem sagen, das ist eine neue Erkenntnis und die muss eingebaut werden. Und wenn ich gestern noch vehement für diese Kraftwerke war, dass sie noch weiterlaufen sollen, dann sind neue Erkenntnisse da, dass die doch nicht so sicher sind, wie es vielleicht mancher Techniker behauptet hat. Dann müssen die der Sicherheitsstandard geprüft werden. Und wenn der nicht 100% ist, muss es eben mit neuer Erkenntnis sofort abgeschaltet werden. Das wäre, und dann würde ich sofort, wenn ich jetzt CDU-Wähler bin, würde ich den Grünen oder sonst was den Wind aus den Segeln nehmen. Aber wenn ich meine alte Entscheidung ewig verteidige und rumrede oder sonst was, deshalb, es muss entschieden werden, neue Erkenntnisse muss man ganz neu entscheiden, weil der Wandel der Zeit überall von sich geht. Das ist, und die Entscheidung ist das Wichtigste. Unternehmensberatung, mit Ausnahme natürlich von Ihnen, darf bei mir nicht ins Haus kommen. Und da bin ich ein bisschen eitel. Nicht, weil ich von Unternehmensberater überhaupt nichts halte, sind hochgeehrte Herren. Aber ich sage, wenn ein Fremder zu mir in den Laden kommt, und auf Anhieb sagt, das ist falsch und das ist falsch und das ist falsch, dann müsste ich verständlicherweise als Erster den Platz räumen. Und da ich meinen Platz nicht aufgeben will, lasse ich den nicht kommen. Sie haben jetzt etwas geschmunzelt, weil Sie natürlich im Hintergrund auch so ein bisschen feststellen, dass außer anwesend und hier in diesem ganzen Umfeld dieser Region ist es anders, aber ansonsten bei uns in Baden-Württemberg oder in Schleswig-Holstein oder sonst wo, das sind ja die Unternehmensberater, das sind ja zu 90% ehemalige Unternehmer gewesen. Und nach der Insolvenz wurden sie Unternehmensberater. Also deshalb sage ich, Entschuldigung. Meine Aufgabe ist es als Inhaber, den steten oder konstanten Wandel zu erkennen. Das, was gestern war, kann heute schon anders sein. Und diesen Wandel muss ich erkennen, so wie ich von der Bedarfsdeckung in die Bedarfsweckung, wie ich habe alle Großkunden beliefert. Ob das die Konzerne, habe ich Ihnen ja gesagt, dann kam ich zu den SB-Kunden und als die ins Ausland gingen, kam ich zu den Discountern und dann habe ich Eigenvermarkt. Ich musste diesen konstanten Wandel erkennen und das ist ganz wichtig, dass ich meinen Leuten vorgebe, ich muss nicht der Fachmann in der Maschine sein. Ich muss nicht der Fachmann in einem Produkt sein. Ich muss eine Ahnung haben, aber ich muss diesen konstanten Wandel erkennen. Das ist meine, ich muss sagen, wo das Schiff Trigema, ich sag mal, in der Zukunft hinfährt. Und ich muss diesen Eisberg, der irgendwo in weiter Sicht zu erkennen ist, muss ich erkennen und nicht ein Mitarbeiter. Das erwarten meine Mitarbeiter von mir und ich erwarte von Ihnen, dass Sie filigran Ihre Arbeit an der Maschine machen und dass Sie dort Ihre Probleme erkennen. Noch etwas als Inhaber zu den Kindern. Wenn die Inhaber sagen, meine Kinder wollen das nicht, dass die machen das nicht, was ich mache, die machen was anderes, dann hätte ich als Vater versagt. Denn wenn zu mir einer sagt, Herr Grupp, es geht doch nicht an, wenn Ihre Tochter Kunst studieren will oder Musik oder was weiß ich, dann würde ich sagen, das kann nicht sein. Denn die Gene habe ich nicht, die kann sie nicht kriegen. Und wenn sie hat, Vorsicht, wer hat sie produziert? Ich nicht. Also, die Kinder, das erste Vorbild für die Kinder sind die Eltern. Als ich im Internat war, dann konnte ich nicht mit meinem Onkel angeben, wenn der ein großes Auto gefahren hätte, dann hätten meine Kollegen, meine Mitschüler sehr schnell gesagt, ja, das ist dein Onkel, was fährt dein Vater für ein großes Auto? Und dann hätte ich vielleicht beschämt gesagt, ein Opel oder irgendwas. Nein, ich konnte nur mit meinen Eltern angeben. Und jeder, der eine hat gesagt, mein Vater ist Diplomat und meine Mutter ist das und das und oder der hat ein Schloss oder was weiß ich. Mit den Eltern gibt man an oder ist stolz auf die Eltern. Und wenn die Kinder sagen, so blöd bin ich nicht, das, was der Vater oder die Mutter macht, so blöd bin ich nicht, das mache ich nicht in meinem Leben lang, das tue ich nicht, dann haben wir in der Vorbildfunktion versagt. Wenn ich jeden Tag nach Hause komme und sage, der Standort Deutschland ist schlecht, man kann kein Geld verdienen, wir müssen einen Haufen Steuern zahlen, alles ist blöd, dann wären meine Kinder auch blöd, wenn sie mich im Prinzip beerben wollten oder das machen wollen. Wenn ich aber nach Hause komme und sage, der Standort Deutschland wird schlecht geredet, wir zeigen, dass er gut ist und wir zeigen auch, dass man Geld verdient am Standort Deutschland und wir zahlen auch gerne Steuern, dann wissen wir auch, dass wir Geld verdient haben. Und wenn ich dann noch sage, dass ich heute Abend hier eingeladen war und dass Sie mir auch noch bei meinem einfachen Gerede auch noch zugehört haben, dann ist doch selbstverständlich, dass meine Kinder, wenn sie gefragt werden, was möchtest du werden, in die Poesiealben der anderen schreiben, Chef von Trigema. Ich komme jetzt gleich zum Ende, aber lassen Sie mir noch ein paar Minuten. Sie sagen dann, wenn ich aufhören muss. Lassen Sie mich etwas zur Produktion sagen. Die Produktion muss da sein, wo ich bin. In der Produktion wird's Geld verdient und deshalb wohne ich da, wo die Produktion ist. Und wenn einer so schön sagt, Deutschland ist schlecht, der Standort Deutschland ist schlecht, ich habe die Produktion nach Rumänien verlagert, dann sagen Sie ihm, er sei ein Scharlatan. Denn alles sind Egoisten. Und wenn Rumänien so viel besser ist als der Standort Deutschland, dann hätte er zuerst seine Villa nach Rumänien gelegt und später die Produktion nahegeholt. Wenn er aber hier in der Villengegend von irgendeiner von Frankfurt wohnt und selbstverständlich auslagert und sagt, der Standort Deutschland ist schlecht, dann ist er ein Scharlatan. Denn Deutschland ist so gut, dass er selbst privat da mit Selbstverständlichkeit wohnt und die Produktion verlagert, dann stimmt etwas nicht. Und ich muss da sein, wo die Produktion ist, weil das Geld da verdient wird. Die Produktion hat bei uns die Hoheit, weil wir 78% Wertschöpfung haben. Ich mache aus 22, mache ich 100. Mit Händearbeit und Maschinen. Und deshalb müssen die Leute von Januar bis Dezember voll durcharbeiten unter Druck. Ich muss jede Woche die ganzen Dispositionen machen, Hunderttausende, also wir machen am Tag 30.000, 35.000, in der Woche 150.000, 100 bis 180.000 Stück. Und die muss ich disponieren, damit meine Leute was zu tun haben. Und deshalb die Aufgabe, die Kapazität so groß zu halten, dass man sie auch über ein, zwei Jahre verkaufen kann, damit die Fixkosten, der Lohn ist fix bei uns, auch und die Maschinenabschreibungskosten, alles in ein Produkt eingehen. Nur nicht zu arbeiten, nicht voll zu arbeiten, die Leute rumstehen zu lassen, das erzieht die Leute, dass sie gewohnt sind, nichts zu tun. Und wenn sie tatsächlich mal ein bisschen was tun müssen, fragen sie, jetzt muss ich schwitzen, was kriege ich extra? Deshalb müssen sie den ganzen Tag schwitzen, sind abends müde, schlafen sich aus und stehen morgens wieder früh auf und fragen nicht, wenn sie schwitzen müssen, was sie extra kriegen. Dafür wissen sie ja, dass sie ihren Lohn kriegen. Also ein bisschen... Die Produktion muss voll ausgelastet sein. Und Sie hören im Moment nichts von der Automobilbranche. Da werden Sonderzahlungen gemacht, weil Sie angeblich volle Auftragsbücher haben. Kaum sind die vollen Auftragsbücher vorbei, dann ist der Arbeitsplatz zu teuer. Und da kann etwas nicht dran stimmen. Und deshalb sage ich, wir haben flexible Arbeitszeiten, haben wir alles eingerichtet. Aber nicht, weil ich jetzt weiser wurde und sagte, das ist jetzt Usus, dass man das ein... Weil ich mich schon vor 20 Jahren an die Mitarbeiter gehalten habe. Der hat Überstunden gemacht und hat zu mir gesagt, Herr Grupp, ich möchte nicht alle bezahlt haben, ich brauche nochmal einen freien Tag, einen Urlaubstag mehr oder was weiß ich. Darf ich? Dann habe ich gesagt, selbstverständlich, wenn Sie mir an Überstunden helfen, dann dürfen Sie auch die aufschreiben und auch mal frei machen. Wir haben diese Flexibilität mit unseren Mitarbeitern gemeinsam geschaffen und haben die flexiblen Arbeitszeiten schon seit über 20 Jahren. Der ist abends länger geblieben, dafür durfte er morgens später kommen oder durfte am Samstag oder hat am Samstag gearbeitet, durfte am Montag. Das haben wir alles eingerichtet, weil wir uns gegenseitig entgegenkamen. Ich brauchte ihn dringend, dafür habe ich ihn, wo ich ihn nicht so dringend brauchte, freigegeben. Das sind flexible Arbeitszeiten, die nicht über Gewerkschaftsmodelle erschaffen wurden, die über gemeinsames Zusammenarbeiten zustande kamen. Akkordlohn haben wir schon vor 25 Jahren abgeschafft. Akkord heißt einen Arbeitsgang in eine Riesenstückzahl. Das ist Massenproduktion. Ich hatte Näherinnen, die haben den höchsten Stundenlohn gehabt, also Akkordlohn gehabt und konnten nur einen Arbeitsgang. Die haben mir Zeug genäht, das ich gar nicht brauchte. Und da musste ich extra diese Waren disponieren, damit die beschäftigt waren. Da sage ich, sind wir eigentlich besoffen? Ich sage jetzt mal, Akkordlohn, ich habe gesagt, sofort abschaffen. Die teuerste oder die bestbezahlte Näherin ist eine, die 4 oder 5 Arbeitsgänge kann, die jede Maschine bedienen kann, die ich brauche. Und die, die nur einen Arbeitsgang kann, musste umstrukturieren, die musste umlernen, die musste 2, 3 Maschinen dazulernen. Ansonsten hätte ich sie auf den niedrigsten Lohn gesetzt entlassen. Nicht auf den niedrigsten Lohn gesetzt, weil das ist Massenproduktion, Akkord. Und wir haben keine Massenproduktion, wir haben deshalb Stundenlohn. Und deshalb muss Druck in die Abteilung, damit die solche Berge vor sich haben. Und das muss abends fertig sein. Auch egal, ob sie hinten einen Lastwagen anfahren lassen, der es auf den Schutthaufen schmeißt. Wichtig ist, dass die Leute das Gefühl haben, es ist viel Auftrag da. Dann gehen die auch nach Hause und sagen, Trigema ist toll, da läuft's immer. Und das mache ich immer so, wenn ich keinen Auftrag habe, da wird viel disponiert. Dann gehen die nach Hause und sagen, bei Trigema läuft's, da ist wenigstens mein Image gut. Also ich sage mal, das ist ganz wichtig, denn früher war der Unternehmer, wo die Leute nach Hause gingen, und gesagt haben, bei uns läuft's nicht gut, wir haben wenig zu tun. Und der andere sagte, bei uns läuft's super. Da war der Unternehmer, wo es super lief, eben in guten Erinnerung. Und der war hochgelobt als Unternehmer. Und deshalb müssen die Leute bei mir nach Hause gehen und sagen, wir haben viel zu tun. Und ich muss es steuern. Und wir liefern alles innerhalb 48 Stunden oder 24 Stunden, können wir liefern. Wir können anfertigen in 48 Stunden. Ich habe ein paar Flyer ausgelegt, damit Sie mal sehen, auch hochwertige oder sehr aufwendige Artikel in 48 Stunden über 3 Schichten vom Garn bis zum Fertigprodukt. Wenn wir müssen, können wir. Wir sind bekannt dafür, dass wenn irgendwo auch Kommunen oder Polizei oder irgendetwas ganz dringend braucht, wir können es machen. Dann wird über die Lieferzeit diskutiert, dass wir sagen, okay, in 5 Tagen oder 6 Tagen machen wir das. Über den Preis wird da nicht diskutiert. Und wenn ich sage, ich brauche Mengen, dann sagt er, ich habe hier 10.000 Stück und diskutiert die ganze Zeit über den Preis. Und das ist eben im Hochland sehr schwierig. Wir wissen, dass wir nur einen Auftrag kriegen, wenn wir Vorteile bieten. Und das ist eben Qualität oder entsprechend Flexibilität. Kosteneinsparungen müssen bei uns nicht machen, wenn es uns schlecht geht. Deshalb sage ich, wer sagt, es geht mir, ich habe Probleme, es geht mir schlecht, ich muss jetzt Kosten einsparen. Schönen Gruß, er sei ein Versager. Kosten müssen eingespart werden in dem Moment, wo man sie nicht mehr braucht. Und wer sagt, es geht ihm schlecht, er muss Kosten einsparen, gibt zu, dass er sinnlose Kosten hatte, als es ihm gut ging. Deshalb, alles, was man nicht braucht, muss eingespart werden. Und wenn ich einen frage, für was brauchen Sie das, und der fängt an zu stottern, dann braucht er es schon nicht. Solange der nicht schlagartig sagt, für das brauche ich es, muss die Maschine oder der Bildschirm muss weg. Also, deshalb, Produktion ist das Wichtigste, wie gesagt, und wir haben bei 1200 Arbeitsplätzen keinen Auftrag für morgen. Es kauft keiner für Mai oder April oder Juni diesen Jahres. Jeder sagt sofort, es kann dann 8 Tage dauern, weil wir Corporate Identity oder was weiß ich und was alles an. Wir machen jedem seinen Wunsch, alles wird gestickt, gemacht, gedruckt oder wir liefern den Einzelhändler, alles ab Lager, wir nehmen das Risiko auf uns. Das ist eine Chance, das kann der Chinese nicht. Der Chinese, der hat viele Vorteile, der ist billig und was weiß ich, aber er kann nicht innerhalb 48 Stunden liefern, weil er eben vom Transport her schon wesentlich weiter ist. Noch kurz zur Organisation. Die muss laufend angepasst werden. Und deshalb habe ich gesagt, das Schlimmste ist ja die Post, die morgens eingeht. Jeder kann ja einem alles zuschicken. Das habe ich ein bisschen eingeschränkt. Ich habe veranlasst, dass die Post, wenn sie reinkommt, die wird angeguckt, da kommen solche Häufen da, so große Container. Da sage ich, ausleeren. 40% in etwa abschätzen, ungeöffnet im Papierkorb. Die sind erledigt. Da hat die Tochter meines Garagenmeisters, die heute die erste Top-Sekretärin ist, als die eingearbeitet wurde ins Sekretariat, hat die mich gefragt und hat gesagt, jetzt schmeißen Sie mal 40% weg. Dann hat die einen roten Kopf gekriegt und hat gesagt, ich weiß auch nicht, was ich wegschmeißen soll. Das ist doch kein Problem, jetzt probieren Sie es mal. Dann habe ich gesagt, je dicker, desto frecher ist es, wegschmeißen. Wer viel schickt, der muss auch viel weggeschmissen werden. Und gucken Sie an, und wenn das komisch frankiert ist, auch wegschmeißen. Nur die dünnen Briefe und alles, das sind die normalen, die machen Sie mal auf. Und Prospekte und lauter so Zeugs braucht man alles nicht. Alles weg. Dann hat ich gesagt, Herr Grupp, aber wenn ich was Wichtiges wegschmeißen soll, das ist auch kein Problem, der schickt Sie noch 3 Mal. Also schmeißen Sie es weg. Wir haben nur eine einzige Bankverbindung. Als ich ins Unternehmen kam, standen bei uns auf dem Briefkorb auch 10 Bankverbindungen drauf und habe ich gesagt, besoffen. Wenn ich Geld habe, würde ja eine Bankverbindung reichen. Und wenn ich kein Geld habe, nützen ja 10 auch nichts. Also eine einzige Bankverbindung, das ist eine Volksbank, die Volksbank in Albstadt. Und die holt täglich unser Geld ab, kostenlos, und führt unsere Kontoführung kostenlos kriegt dafür den gesamten Umsatz. Wir haben einen Auszug und da wissen wir, was wir haben oder was wir nicht haben. Also deshalb sage ich, diese 10 Bankverbindungen bringt alles nichts. Und eine Volksbank ist mindestens so gut wie eine Deutsche Bank. Wichtig ist, dass sie bei uns vor Ort ist. Kalkulationsabteilung habe ich auch irgendwann abgeschafft, da kam ich in die Abteilung, da haben wir ewig auf den Preis gewartet, da bin ich in die Kalkulationsabteilung und sage, was ist mit dem Preis los, so und so. Und da habe ich gesagt, ja, schwierig und wir wissen gewisse Daten nicht und was weiß ich. Und da habe ich gesagt, was ist das? Und hat 100% Gemeinkosten. Wieso? Und dann sagt er, ach, das haben wir immer so, ich weiß nicht, was es ist. Und V&V, Vertriebskosten, war auch immer so, das wussten wir auch nicht, was es ist. Und dann bekamen wir endlich den Preis, 22,80 D, werde ich nie vergessen. Und dann hat denn der Verkaufsleiter der Strickwarenabteilung hat diesen Artikel dann mit 22,80 kalkuliert für 18,90 an die Metro verkauft. Und da habe ich gesagt, sagen Sie mal, spinnen Sie eigentlich? Jetzt warten wir ewig auf den Preis und den kriegen Sie jetzt und jetzt verkaufen Sie das Ding für 18,90 an die Metro. Da hat er gesagt, Herr Grupp, was soll ich machen? Die Metro zahlt nicht mehr. Und da habe ich gesagt, wunderbar. Wir schaffen die Kalkulationsabteilung ab, fragen unsere Kunden, was sie bezahlen und haben damit die Preise. Und da ist auch was Wahres dran. Ich kann nicht kalkulieren, sinnlose Kosten kalkulieren und sagen, gut, die muss der Kunde bezahlen. Ich muss den Marktpreis nehmen und ich muss wissen, wo ich stehe. Und bei uns wird als Beispiel, wenn Sie das klassische Polohemd nehmen, dann weiß ich, Lacoste kostet im Laden 89 € als Beispiel. Wenn ich sage, mein gleiches qualitativ gleich, Polohemd kostet 79, dann würde ich sagen, nee, für 10 € teurer würde ich das Weltmarke Polohemd Lacoste kaufen, als 79 für eine Nicht-Weltmarke, Trigema. Also muss ich wissen, Trigema muss 59 oder 49 kosten und zu diesem Preis muss ich mein Polohemd in Deutschland produzieren, ansonsten habe ich keine Chance, da kann ich kalkulieren, wie ich will. Und wenn ich es für 10 €, dann muss ich es dem Handel liefern, also für 22 €, damit es der dann für 49 verkaufen kann. Und wenn ich es zu dem Preis nicht herstellen kann, dann muss ich es ganz einstellen. Und wenn ich es für 10 € herstellen kann, dann wäre ich als Schwabe blöd, ich würde es nicht für 22 verkaufen. Also deshalb, der Marktpreis muss es sein. Und deshalb wird bei uns kalkuliert, indem alle Gescheiten, die alles besser wissen, an einem Tisch sitzen, Einkauf, Verkauf, alle, müssen alle am Tisch sitzen. Und dann müssen Sie jetzt reden, bevor es zu spät ist. Und dann wird es hochgehalten, dann heißt das Polohemd, Marktpreis in etwa 49, also an den Handel für 22. Und dann muss der schreien, der Einkauf, Moment, da ist ein Knopf dran, der kostet alleine 5 €. Und wenn dieser Knopf das Produkt nicht in eine höhere Preisklasse, weil der so toll ist, gestuft hat, dann muss der Knopf geändert werden. Und wenn die Produktion schreit und sagt, da ist eine aufwendige Naht dran und diese aufwendige Naht diesen Artikel nicht höherwertig gemacht hat, dann muss die Naht geändert werden. Und so machen wir das jetzt über 30 Jahre und leben immer noch und haben gleichzeitig die Kalkulationsabteilung eingespart. Die Datenverarbeitung oder heute Internet ist genau dasselbe. Die Datenverarbeitung Internet sollte an und für sich Diener des Unternehmens sein, aber meistens sind ja die Leute Diener dieser Kästen. Und ich sage, wer ins Internet zu lange reinklotzt, da gucke ich mal, ob der, was der gerade so drin hat, hat der das falsche Bild drin, dann muss er aufpassen, dann ist der Kasten im Zweifelsfalle weg. Also wir brauchen das fürs Unternehmen und nicht, um sich selbst zu beschäftigen. Und es muss so rationell sein, dass das für uns Rationalisierungseffekte hat und nicht, dass es kompliziert ist. Ich muss allerdings bei meinen Kunden sagen, da habe ich manchmal das Gefühl, dass die unterbeschäftigt waren, denn die richten sich Programme ein, wo ich anschließend sage, wenn Sie die alle bedienen müssen, dann scheinen Sie ja richtig jetzt etwas zu tun zu haben, nachdem Sie vorher anscheinend nichts zu tun hatten. Es ist eine Katastrophe. Ich sage mal, was da ab und zu an Organisationen von unseren Kunden auf uns zukommt, ist fast nicht zu glauben. Aber wir müssen natürlich den Kunden, dürfen wir es nicht sagen, aber intern darf es bei uns so nicht laufen. Wir sind einfach und problemlos. Ein Auftrag, der bei uns heute reinkommt, der ist innerhalb von einer halben Stunde lieferfähig, mit allem drum und dran. Und wenn die Papiere theoretisch nicht passen würden, dann würde ich den Kasten mal in zwei schlagen. Aber nachdem die wissen, dass ich da mit der Axt komme, gucken die, dass der Kasten das so schnell ausdruckt, dass es also kein Problem gibt. Auftragsbestätigung gibt es bei uns nicht, das gab es mal. Und habe ich festgestellt, dass wir bestätigen und die Ware nicht selten vor der Bestätigung dort war. Und habe ich gesagt, Trigema bestätigt nicht. Und liefert dafür, andere bestätigen und liefern nicht. Also brauchen wir keine Auftragsbestätigung, wir liefern. Und innerhalb 24 Stunden wird geliefert, gibt es keine Diskussion. Telefonkosten bei Trigema und die Portokosten, alles zusammen, liegen unter 3.000 Euro im Monat mit allem drum und dran. Und jeder hat frei telefoniert und alles. Bei uns wird jedes Telefongespräch angenommen. Sie können anrufen und mich verlangen. Ich rufe nicht zurück, dann müsste ich es ja bezahlen. Das wäre schlecht. Ich nehme Ihr Telefongespräch ab. Erstens mal, wenn ich zurückrufen muss, bis ich den erreiche, dauert das ewig. Deshalb, wenn der anruft, so wichtig kann meine Besprechung gar nicht sein. Die Leute sind auch mal froh, wenn ich aufhöre zu reden und ein Telefongespräch abnehme. Da wird kurz das Telefongespräch angenommen, die Antwort gegeben, erledigt. Wenn ich den zurückrufen müsste, das wäre eine Katastrophe in den Konzernen, die zu erreichen. Und ich gebe immer den Eindruck, dass die Leute mich erreichen können. Das ist ganz wichtig. Und damit sind auch die Kosten im Unternehmen wesentlich geringer. Und wie gesagt, täglich die kleinen Probleme lösen, hat man keine großen. Ganz zum Schluss noch, Verkauf kann nur maßgebend sein. Preis für uns undiskutabel, Chinese ist überlegen. Qualität, Lieferfähigkeit, ein bisschen Markenbekanntheitsgrad. 24 Stunden Lieferservice, Sie können probieren, wenn Sie was bei uns bestellen, muss das innerhalb von 24 oder 48 Stunden geliefert werden. Und ich sage mal ganz krass, wenn Sie heute nur, damit Sie mal wissen, was für ein Lagerrisiko wir fahren, wenn jemand käme und sagt, ich brauche 100.000 Polohemden, ich fahre jetzt nach Bollerding mit dem Lastwagen, die will ich einpacken, dann würde ich sagen, wenn ich Ihnen die nicht auf der Stelle einpacken könnte, dann schenke ich Ihnen das, was ich Ihnen einpacken kann. Aber wenn ich es Ihnen einpacken kann, dann müssen Sie es auch abnehmen und bezahlen. Das Risiko kann ich auf mich nehmen, Sie kommen und ich werde diese Entscheidung mit Ihnen dann vor Ort treffen. Wir haben Hunderttausende von Teilen am Lager. Das ist unser Kapital und unsere Beschäftigung und unser Service, mit dem wir heute eine Produktion am Standort Deutschland natürlich auch sichern können. Lassen Sie mich etwas zum Einkauf sagen. Einkauf ist so wichtig wie Verkauf. Lieferanten sind Partner. Die stöhnen zwar immer, ich habe noch nie einen Lieferanten gesehen, der einen Auftrag gekriegt hat und nicht gestöhnt hat, das gehört zum Lieferant, auch bei mir, ich stöhne ja auch beim Kunden, dass der Preis schlecht ist, aber ich bin dann auch wieder da, wenn es einen neuen Auftrag gibt und ich sage immer, warum sind die Lieferanten, die gestern so gestöhnt haben, beim neuen Auftrag wieder da, so ganz schlecht war er nicht. Ganz wichtig, das sind Partner, die müssen ordentlich bezahlt werden, sodass sie auch ihre Leistung bringen. Und wenn ich den unterbezahle, dann würde der am Schluss die Qualität ändern oder irgendetwas einfließen lassen, damit er über den Runden bleibt. Die müssen ordentlich behandelt werden. Ich brauche Top-Lieferanten und deshalb haben wir nur Hochlohnlieferanten, keine Billiglohnlieferanten, weil wir auch entsprechend die Qualität brauchen. Diversifikation darf es nicht geben. Schuster, bleibt bei deinem Leisten. Ein Boris Becker war Tennisspieler, ein Michael Schumacher Rennfahrer. Aber sie waren nicht beides. Und deshalb sage ich, man kann nur auf einem Gebiet Meister sein. Bei uns ist das die Strick- und Wirkwarenbranche. Und deshalb alle Diversifikationen zurück zur Kernkompetenz, das besagte Wort. Das heißt, man hat im Größenwahn versagt, indem man gemeint hat, man könnte was anderes auch machen. Eine Sache, und die richtig, das ist ganz wichtig, und wenn ich da ein Unternehmen in Deutschland nehmen darf, an das ich mal vor 20 Jahren 25 Millionen Aldi Nord geliefert habe, parallel 7-8 Millionen an Aldi Süd, Top-Kunden, keine Diskussion. Ich habe aber in einem Jahr 25 Millionen bei Aldi Nord verloren. Nicht, weil der Kunde mich rausgeschmissen hat, weil ich keine Hausmarke, nachdem ich Trigema geliefert habe, die Hausmarke nicht machen wollte, weil ich wusste, die kann der Chinese, also ohne Trigema, die kann der Chinese dann sukzessive auch billiger machen. Und der wollte eben von vornherein einen billigeren Preis. Das habe ich nicht verantwortet und habe auf die 25 Millionen, die wir damals dann machten, verzichtet. Aber das war mein Problem und nicht das Problem meiner Mitarbeiter. Ich habe den Kunden hochkommen lassen auf 25 Millionen, musste auch dafür sorgen, wenn es wieder nach unten geht. Das ist aber, Aldi ist für mich das Beispiel für ein tolles Unternehmen. Ein Laden wie der andere, europaweit ausgedehnt, das ist eine unternehmerische Riesenleistung und das noch in einer Generation, das ist eine unternehmerische Vorbildfunktion erster Kategorie und ist für mich eines der tollsten Unternehmen in Europa. Ganz zum Schluss, Verantwortung des Unternehmers. Wenn ich den Gewinn haben will, muss ich auch gerade stehen, wenn es Probleme gibt und deshalb habe ich meine Firma bewusst, nachdem die Krisen, New Economy Krise und jetzt die Finanzkrise, Länderkrise und wie sie alle heißen, wir brauchen die persönliche Haftung zurück, die Verantwortung. Wer im Prinzip ein Risiko eingeht, der muss als Erster auch in der Verantwortung stehen. Es kann doch nicht sein, dass ein Hafer in der New Economy, ich sag mal, eine Milliardenpleite macht mit seinem ganzen Unternehmen und dann uns die Milliarden Schulden überlässt und er selber auf seiner Yacht im Mittelmeer weiterläuft. Und so geht es ununterbrochen. Der Schießerinhaber hat uns die ganzen Pensionskasse und alles vor die Füße geschmissen und 3.500 gestandene Arbeitsplätze in Deutschland hat er abgebaut und am Schluss sagt er ganz lapidar, wenn der Volker Grub in Stuttgart der Insolvenzverwalter das Unternehmen wieder gerichtet hat, kauft das gerne zurück. Woher hat er das Geld, um es zurückzukaufen? Das hat man vorher aus dem Unternehmen genommen und wenn nichts mehr rauszunehmen war, schmeißt man hin und sagt, Staat, räume auf. So kann es nicht gehen, deshalb habe ich meine Firma in eine Inhaber W. Grub EK mit 100% persönlicher Haftung gewandelt, mit der Forderung aber gleichzeitig, dass endlich die Politik denen, die die Haftung und für ihre Entscheidung übernimmt, einen anderen Steuersatz gibt als den anderen. Denn wenn Sie eine Versicherung abschließen, wollen Sie Vollkaskoprämie oder Selbstbeteiligungsprämie, sind die gleich, werden Sie nur Vollkasko machen. Und so wollte ich für eine persönliche Haftung einen anderen Steuersatz als für eine Nichthaftung. Dann würde sich die Spreu vom Weizen trennen und viele würden vor Sie Riesenräder drehen, im Prinzip etwas mehr darauf achten, wenn Sie selber mit als Erster in der Haftung wären. Und deshalb gibt es klar eine Vorbildfunktion auch für meine Kinder. Meine Kinder haben 1.000 Vorteile, weil sie meine Kinder sind, aber die 2.000 Nachteile, weil sie meine Kinder sind. Sie dürfen vieles nicht, was andere dürfen, müssen sie auch übernehmen. Unsere kleine Familie ist Vorbild für die große Betriebsfamilie. Und am Schluss gibt es eine klare Aussage. Solange ich diese Position innehabe, egal, wenn Trigema irgendwann Probleme haben sollte und ich diese Position noch innehabe, egal was gesagt wird, wenn es Probleme gibt, kann es nur einen Schuldigen geben und der bin ich. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Grupp, für den kurzweiligen, hochinteressanten, spannenden und auch sehr humorvollen Vortrag. Das muss man sagen, wir haben hier, und ich habe mal in die Runde geschaut, auch köstlich gelacht. Das war toll, mit Tiefgang und sehr praxisnah. Und ich denke mal, eins, was man aus Amerika lernen kann, ist doch, es kommen dort viele interessante Ideen her und vieles ist auch sicherlich verwerfenswert, aber was man machen kann, ist, die Kreativität und die Innovationsfähigkeit einsetzen und das Beste draus machen. Das haben Sie gemacht, denke ich mal, das nehmen wir mit. Und Sie sind hier Verfechter einer Wertetradition, zurück in die Zukunft, könnte man fast sagen. Wie war das für Sie, als Sie in den letzten Jahren die Wertediskussion erlebt haben und zum Teil auch den Werteverfall? Ein Unternehmen hat ja sehr stark mit dem Motto Geiz ist geil. Sie sind jetzt auch von den Jesuiten geprägt, zum Teil auch mit negativen Erfahrungen. Aber hier wird man ja in einem Wertekontext groß und Gier, Geiz, Hass, vieles war seit tausenden von Jahren einfach ja, ein Negativwert. Das ist in unserer Kultur hoch angesehen gewesen, hoch bewertet gewesen. Was hat das bei Ihnen bewirkt?
Also das Wort, was Sie sagten, Geiz ist geil, das Wort geil war für mich immer ein Schimpfwort und ein 100% Negativwort. Und als ich hörte, dass das plötzlich öffentlich in einer Werbung gebraucht werden kann, dann habe ich mich gefragt, wie weit ist unsere Gesellschaft gekommen, im Prinzip damit noch sich brüsten zu müssen mit solchen Negativworten. Aber Schuld, dass sowas überhaupt bei den Verbrauchern ankam, waren die Unternehmer. Denn 20 Jahre vorher oder 15 Jahre vorher hätte man überhaupt nicht gewagt, in ein Geschäft reinzugehen und sagen, kriege ich Rabatt oder sonst etwas, dann hätte man sich geschämt, weil man wäre in ein vornehmes Geschäft nicht reingegangen und hätte gesagt, kriege ich jetzt diesen Anzug, kriege ich da einen Rabatt oder kriege ich da noch was? Und dann hätte der Verkäufer einen angeguckt und gesagt, können Sie den nicht bezahlen oder was ist los? Erst indem wir Unternehmer in der New Economy Krise und direkt nach der New Economy Krise sind diese Werbesprüche erfolgt. Da hat man gestandene, fleißige Leute abgezockt, über die Banken mit Anlagen und mit das und New Economy mit Arbeitsplätzen und die Leute haben ihr Geld verloren und alles, auch Finanzkrieg, und hat sie so gemacht, dass sie im Prinzip durch das ganze New Economy, alles ist runtergegangen, indem sie Dinge verloren haben, dass sie es notwendig hatten, auch mal zu fragen, nachdem man ihnen vieles genommen hat, ob sie auch beim Einkauf etwas kriegen. Und das ist eine ganz normale, wenn ich sage, ich habe viel Geld, selbstverschuldet vielleicht auch noch verloren, dann versuche ich irgendwo ein bisschen was zurückzukriegen. Und das hat dann diese Mentalität, Geiz ist geil, das heißt es in, das ist klar, das ist so, hat hervorgerufen. Sie hören im Moment, nachdem es im Moment wieder scheinbar etwas boomt, überhaupt nichts mehr von dieser Geiz ist geil Mentalität und so weiter. Und die Rabattgeschichten, natürlich gibt es noch verschiedene Unternehmen, die sagen, wenn du was kaufst, kriegst du 20% Rabatt und so weiter. Dann weiß ich, dass der mich schon von vornherein um 20% betrogen hat. Aber ich sage jetzt mal, das ist eine andere Sache. Aber die Mentalität ist jetzt ein bisschen in diesem Aufschwung anders geworden. Für mich war es eine Schande, für uns, für unser Abendland im Prinzip, wenn ich sage, die wir Vorbilder für die Entwicklungsländer und weiter sind, dass wir so weit gekommen sind, dass wir solche Sprüche machen.
Ja. Sozusagen das Gute im Schlechten. Nach der Krise hat man das Thema Vertrauen und diese Wertediskussion ja auch wieder neu eröffnet und sich auf alte Werte besonnen, kann man sagen. Sie haben von der Vorbildfunktion gesprochen. Wir haben ja hier insbesondere KMU-Unternehmen, den Kleinstunternehmen, mittelständische Unternehmen. Hier vorne sehen Sie als Sponsoren die Vertreter von Sparkasse und Volksbanken. Also die regionale Nähe wird hier gelebt. Die Nähe zum Kunden, das Regionalprinzip. Und das ist ja hier auch ein Fundus, auf den man sich besinnen kann. Insbesondere leben wir hier in der Raiffeisenregion. Und Raiffeisen wird gerade wieder neu entdeckt. Es gibt hier die sogenannten vier Verbandsgemeinden, die sich zur Raiffeisenregion zusammengetan haben. Also auch da eine Zurückbesinnung auf das, was man schon immer hatte, auf traditionelle Werte, die man jetzt hochhalten muss. Andererseits sind sie ja auch auf internationalen Symposien. Ein großes Symposium, auf dem Sie auch schon gesprochen haben, ist das Symposium in St. Gallen. Und in St. Gallen ist die traditionelle Managementlehre auch die Lehre von der schöpferischen Zerstörung, die Sie ja gerade angekreidet haben. Wie erleben Sie sowas, wenn Sie in so einem Kontext sind?
Gut, das St. Gallen ist, wie auch andere Universitäten, ist im Prinzip, so wie ich ja auch an der Kölner Universität war, das ist Theorie. Und wenn Sie heute einen Führerschein machen, dann müssen Sie irgendwo oder egal was eine Theorie machen. Und dann müssen Sie, nur wenn Sie am Schluss die ganze Zeit so fahren, wie Sie im Prinzip es am Anfang gelernt haben, dann kommen Sie nicht vorwärts oder sind derjenige, der im Prinzip, so, Sie müssen die Praxis unterscheiden von der Theorie. Die Theorie oder mein Studium war für mich die Basis, damit ich das schnelle Denken gelernt habe, Zusammenhänge kapiere oder sonst was, oder eine gewisse Logik und den Geist, ich sag mal, den Geist zu fördern, dass er gewohnt wird, schnell zu denken, zu erfassen, das ist die Basis. Das Kind muss im Prinzip in der Schule den Geist fördern, schnelle Zusammenhänge erkennen und alles, aber dann braucht es die Praxis. Und dann muss er wissen, dass zwischen Theorie und Praxis Welten sind und er muss vor allem in seiner Praxis mal in kleinen Dingen von Anfang an in einer Verantwortung stehen. Und muss das, was er einrichtet, auch verantworten und muss es von klein auf mitmachen. Aber meistens werden ja die Leute, die irgendwo von diesen Universitäten kommen, gleich in Positionen irgendwo reingesetzt und müssen dann im Prinzip gar nicht so genau wissen, was da unten geschieht und führen es mit Theorie. Und deshalb sage ich, das Wirtschaftswunder ist bei uns geschaffen worden nach dem Krieg von unseren Großvätern. Die hatten nicht selten eine Volksschule und kaufmännische Lehre und haben das Wirtschaftswunder geschaffen. Und jetzt haben wir Riesenausbildung, das ist auch wichtig, damit wir andere Zusammenhänge. Aber wir brauchen das Handwerkliche, das Praktische, das muss dabei sein. Und deshalb sage ich, meine Kinder müssen aufwachsen im Unternehmen und die müssen nicht nach Amerika in ein Unternehmen und da 3 Jahre mal sehen, was da alles für Blödsinn läuft. Die müssen wissen, was bei uns läuft und wie es ist. Die haben studiert und müssen rein ins Unternehmen. Und dann sollte man den Kindern eine Aufgabe geben und die dürfen auch mal einen Fehler machen. Denn das Wichtigste ist, nicht Fehler machen ist nicht schlimm. Aus den Fehlern muss man lernen. Nur muss man einem nicht sagen, er soll gleich mit Millionen handeln, der soll erst mal mit ein paar Euro handeln. Dann kann er auch mal einen kleinen Fehler machen, den Fehler lernen und dem Kind auch was zutrauen. Aber den Kindern nichts zuzutrauen und zu sagen, ich als Vater bin top, mein Kind ist doof, das ist eine Beleidigung und das ist ein Verbrechen an der eigenen Familie. Und deshalb kann ich Ihnen einen Satz sagen, wenn meine Kinder an meinem Grabe stehen würden und sagen würden, nachdem ich ihnen nichts zugetraut habe und gesagt habe, sie können nichts, und die sagen, Papa, du hast uns nichts zugetraut, du hast Manager, Testamentvollstrecker, Vollmachtgeber, allen hast du alles gegeben und uns, deinen eigenen Kindern, nichts. Jetzt haben die alles niedergemacht und wir sind machtlos gewesen und mussten zuschauen. Dann würde ich mich im Grab umdrehen und sagen, was für ein Rabenvater war ich, den eigenen Kindern nichts zuzutrauen, den fremden Leuten aber alle Vollmachten zu geben. Wenn sie aber am Grabe stehen und sagen, Papa, du hast uns alles zugetraut. Du hast uns alle Vollmachten und alles überschrieben und alles gegeben. Jetzt haben wir leider alles niedergemacht. Dann würde ich mich erheben und sagen, stolz bin ich, dass ihr es wart, meine Kinder, und nicht die Manager.
Ja, es gibt sicherlich noch einige Fragen. Norbert, du hast mir schon signalisiert, dass auch dich Fragen bewegen. Gibt es?
Also mittlerweile ist alles hier, denke ich mal, abgehakt. Sie beide haben das so schön gemacht, Herr Fortner. Ich habe nachher noch 2, 3 Anmerkungen, aber keine Fragen.
Keine Fragen mehr. Gibt es aus der Runde noch jemand, der eine Frage hat? Vieles ist sicherlich gesagt. Bitte schön.
Nein, also ich muss jetzt mal sagen, Sie müssen natürlich wissen, ich sage mal, ein Schießer hat ja versucht, europaweit auszubauen, pleite gegangen. Ein Job ist, schauen Sie mal die Weltmarken an. Job ist pleite, Chisandro ist pleite, nur das wissen Sie alles nicht. Adidas 2-mal pleite, Puma pleite, ich sage mal, Jockey pleite. Die Weltmarken sind fast alle irgendwann mal pleite gegangen. Und es wäre doch fatal. Boss ist nie pleite gegangen, aber die Inhaber, Holy, denen gehört es nicht mehr. Also es wäre doch fatal, wenn ich sage, ich bin jetzt europaweit tätig und hätte Ihrem Wunsch nachgegeben, aber der Laden gehört nicht mehr mir, weil ich könnte das nicht finanzieren europaweit. Und mich abhängig zu machen, außer von den Volksbanken und Sparkassen hier, ist eine andere Frage. Aber mich abhängig zu machen von irgendeinem, der da in einer Bank sitzt und mich am Schluss rumdirigiert, kommt doch gar nicht in Frage. Kann ich mit dem kleinen Trigema meine Familie nicht ernähren? Tue ich nicht genügend, wenn ich 1200 Arbeitsplätze sichere? Muss ich jetzt in Europa 5000 sichern, um am Schluss 1200 zu gefährden? Wenn alle ihre Pflicht getan hätten zu Hause und im Prinzip die Franzosen in Frankreich und die Schweden da und die anderen dort, dann hätten wir die Problematik nicht. Warum muss ruinöser Wettbewerb konstant laufen? Ich frage mich auch, ob es, wenn ich vorher Aldi erwähnt habe, ist es richtig, dass der Aldi einem Migros in der Schweiz jetzt ordentlich Konkurrenz macht, viel Geld ausgibt, weil das natürlich schwieriger ist, dem Eingesessenen, der auch gut ist, entsprechende Konkurrenz zu machen. Ich sage mal, warum eigentlich? Lassen wir doch die Institutionen so, wie sie sind und gehen auf ein neues Feld. Natürlich, in meiner Branche ist es ja schwierig. Und jetzt kommt natürlich noch ein Wesentliches dazu. Trigema ist bekannt in Deutschland, wenn überhaupt, sichert Arbeitsplätze in Deutschland. Ich weiß nicht, ob der Franzose so begeistert ist, dass er die Arbeitsplätze in Deutschland sichern muss. Das muss man natürlich auch mal sehen. Und bevor ich bin immer sehr real, bevor ich den französischen Markt oder Schweizer Markt, oder, natürlich haben wir ein paar Kunden in der Schweiz oder haben das, 5% Export haben wir, aber groß aufrollen, bevor ich den Franzosen aufrolle oder den Europäer aufrolle, was unheimlich Geld kostet, dort eine Marke hineinzupressen, einem Lacoste in Frankreich Riesenkonkurrenz zu machen, Kostet unheimlich Geld. Dann sage ich mir ein bisschen lapidar und sehr simpel. Ich bin ja sehr simpel. Ich habe ja studiert und gleich abgelegt und Volksschule ist meine Basis. Dann sage ich, wir haben 80 Millionen Bundesbürger in Deutschland. Wir produzieren 8 Millionen Stück Ware im Jahr. Wenn jeder 10. Bundesbürger ein Stück kauft, dann habe ich meinen Absatz erledigt. Jetzt dürfte ich doch nur ein bisschen Werbung machen in Deutschland, mehr von den Millionen, die ich ins Ausland dann Werbung machen müsste. Dann würde ich sicher mehr Erfolg haben in Deutschland und könnte da noch die paar Stück, die ich in Frankreich verkaufen kann oder Schweden, könnte ich da problemlos verkaufen. Und bevor ich nicht von Berchtesgaden bis Hamburg flächendeckend mit meinem Produkt bin, brauche ich nicht nach Norwegen oder sonst wohin. Denn alle, die eine europäische Marke wurden oder Weltmarke wurden, auch Escada und so weiter, sind entweder pleite gegangen oder der Laden gehört nicht mehr den Inhaber. Und ich sage mal, die schönste Frau zum Altar zu führen und am Schluss sie weltbekannt zu machen, man selber nicht mehr dran nagen darf und alle anderen nagen dran, das wäre wahrscheinlich am schlimmsten.
Ja, Klartext, klare Worte. Eine Sendung hieß mal so schön, Krupp redet Tacheles. Ne? Er bringt die Dinge auf den Punkt. So erleben wir ihn auch hier. Hat jemand noch aus der Runde ein Wort, eine Frage?
Herr Krupp, warum sind Sie in die Politik gegangen? Da fehlen doch auch gesunde
Denken. Das werde ich ab und zu gefragt. Wissen Sie, aber mich hätte man nicht so lange ausgehalten in der Politik. In der Demokratie ist das schwierig. Ich habe zu Hause auch demokratisch miteinander, aber ein bisschen ist die Demokratie bei uns anders als in der Politik. Ich sage mal, man kann nur einem Herrn dienen. Und meine Aufgabe ist Unternehmer sein. Und dem Politiker ist es die Aufgabe, Politiker zu sein. Und ich habe ein Vertrauen in die Politik. Ich sage mal, die haben es sicher nicht einfach. Denn wenn ich mit jedem rummachen müsste und jedem sein Argument und so weiter und so fort, die haben es nicht einfach. Ich habe ein Vertrauen. Und ich sage ja öffentlich, die Politiker sind die Marionetten der Unternehmer. Und ich habe ja gehört, dass hier viele Bürgermeister sitzen. Und jetzt möchte ich das mal hier runterbrechen auf die Bürgermeister. Wenn Sie einen Ort haben oder eine Stadt haben, wo tolle Unternehmer sitzen, dann können Sie sich als Bürgermeister richtig profilieren. Wenn die Unternehmer satte Pleiten hinlegen, dann kriegen Sie als Bürgermeister Probleme. Weil Sie dann keine Gewerbesteuer haben, kein Einkommen, dann können Sie kein Schwimmbad, gar nichts und so weiter machen. Sie sind abhängig von der Leistung der Wirtschaft in ihrer Stadt oder in ihrer Umgebung. Und deshalb sind wir verantwortlich, dass wir als Unternehmer Leistung bringen, dann können die Politiker auch Leistung bringen. Wenn wir aber eine Pleite nach der anderen denen vor die Füße schmeißen, nehmen Sie mal Daimler-Benz. Ich habe das ja oft genug gesagt, Technologiekonzern Reuter. Vor dem Reuter hat jeder Vorstandsvorsitzende Milliarde Gewerbesteuern nach Stuttgart gefahren oder Umgebung. Mit der Ära Reuter hat man 10 Jahre keine Gewerbesteuer mehr bezahlt. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Aber der Reuter wusste ja, dass er nichts ist, außer am Sohn vom regierenden Bürgermeister in Berlin und hat deshalb gesagt, ich muss großartig tun, Technologiekonzern, AEG kaufen, Fokker kaufen, dann später Chrysler verantworten und so weiter. Das ist entscheidend. Ich muss meine Pflicht tun in meinem Heim, das ist meine Aufgabe. Und der Bürgermeister oder Politiker oder muss seine Pflicht tun. Und wenn jeder seine Pflicht tut, dann geht es auch vorwärts.
Ja,